Nun, diese Bände von dieser Versammlung heute Morgen sollten nicht verkauft werden. Sie sind einfach für die Gemeinde oder für irgendjemand, weil es handelt von Lehre. In den Versammlungen da draußen verursacht das Durcheinander. Weil gewöhnlich haben zwei von uns noch nicht mal die gleiche Ansicht. Aber wir sollten trotzdem ein Herz sein. Wir hier im Tabernakel sind diese Tonbänder, ihr habt vielleicht beobachtet, das unterbricht. Sie sind einfach für Freunde und so weiter. Nun lasst uns unser Häupter einen Augenblick zum Gebet beugen. Wie viele möchten gedacht werden, während ihr euer Häupter gebeugt habt? Hebt einfach eure Hände und sagt, Herr, ich bin in Not, ich brauche etwas heute und ich brauche deine Gnade oder wofür es auch sein mag. Unser himmlischer Vater, wir nähren jetzt deinen Thron der Gnade, weil wir sind gebeten worden, dieses zu tun. Und dein Sohn, unser Heiland, hat uns gesagt, dass wenn wir etwas bitten würde in seinem Namen, würde es gewährt werden. Deshalb, Herr, wir wissen, dass wir leben in den Schatten von seinem Kommen und wir stehen jetzt in den Schatten von seiner Gnade. Dann möchten wir bitten, Herr, dass du auswählen möchtest durch den Heiligen Geist die Dinge, worum wir bitten sollten. Und wir haben das Gefühl heute Morgen, dass es nicht in Widerspruch mit deinem Wort sein sollte oder mit deiner großen Gerechtigkeit und deiner Barmherzigkeit und Gnade. Dann, wenn wir etwas bitten sollten, möchten wir doch eine besondere Heimsuchung haben heute von deinem Heiligen Geist. Und er möge in unsere Mitte kommen und dass er die Gedanken unseres Herzens unterscheiden möchte und unsere schwache Stelle offenbaren möchte und unsere Krankheiten heilen möchte und die zerbrochenen Herzen verbinden möchte, die Verlorenen retten und ein Volk bereit machen möchte für sein Kommen. Herr, erhöre dieses Gebet. Und nun, wir werden dein Wort lesen und wir beten, Herr, dass du in unserer Sonntagsschullektion heute Morgen das Wort zu der Schriftlesung hervorbringen möchtest und es offenbaren möchtest an unserem Herzen. Weil wir sind hier mit einem Zweck gekommen und der alleinige Zweck ist, dich besser kennenzulernen. Wir, die wir durch Glauben Christ sind, wir möchten dich besser kennenlernen. Und die, die noch kein Christ geworden sind, sie möchten dich als dein Heiland kennenlernen. Und die, die krank sind, möchten dich als ihr Arzt kennenlernen. Und wir beten, dass es nicht einer geben wird, der dieses Gebäude leer verlässt, aber dass jede Bitte bis auf der Buchstabe erfüllt werden möge und jedes Verlangen begegnet werden möge und jede Person glücklich sein möge und von diesem Gebäude geht, sagend, wie die, die von Emmaus kamen, brannte unser Herz nicht in uns, während er unterwegs zu uns redete? Denn wir bitten dieses im Namen Jesu. Amen. Nun, an euch, die ihr euer Buch aufschlagen wollt, gewöhnlich, ich habe herausgefunden, dass in evangelistischen Versammlungen haben so ungefähr 20 oder 30 Minuten die beste Auswirkung in eine ansprechende geistliche Botschaft und dann ein Altarruf. Aber dies ist Sonntagsschule. Und ich möchte das nicht so tun heute Morgen. Ich fühle mich mehr geführt, um meine Zeit zu nehmen, um von dem Worte Gottes zu reden. Nun, wenn jemand sich nicht wohlfühlt, zu kalt ist, das Einzige, was du zu tun hast, mein Bruder, der Türhüter, ist dort hinten in der Kapelle, hebe nur deine Hand so zu ihm dort und er wird die Hitze regulieren. Wir möchten, dass ihr euch bequem fühlt und richtig gut fühlt, dass ihr auf die Worte hören könnt. Denn wir vertrauen, dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes lehren wird und könnt ihr alle gut hören, auch dort hinten. Wenn ihr könnt, dann hebt eure Hände. Ihr könnt gut hören. Nun, das ist gut. Und nun, ich möchte, dass ihr mit mir aufschlägt. Ich habe einige Texte hier aufgeschrieben, einige Schriftstellen. Und so, ich möchte, dass ihr mit mir aufschlägt, erstmal Römer, das Buch Römer, Kapitel 9. Und da möchten wir lesen für unseren Schriftunterricht, erstmal in Römer 9, Vers 11 und 11 bis 13. Und dort heißt es, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werke, sondern aus dem Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Möge Gott seine Segnungen fügen zu dieser Schriftlesung. Und nun als Text, als Grundlage für meinen Unterricht, möchte ich Folgendes als Text nehmen, hören, erkennen und dem Worte Gottes entsprechend handeln. Ich möchte es nochmal wiederholen, hören und erkennen und dann dem Worte Gottes entsprechend handeln. Nun, wir Leute, die wir Tag und Nacht in den Schriften forschen, unsere Zeitungen lesen, und die Nachrichten hören, sind damit vertraut, dass diese Welt jetzt steht im Griff von zwei großen geistlichen Kräften. Und sie sind beide religiöse Kräfte. Und ich glaube, dass diese großen Kräfte bald zu einem Gipfel kommen. Und diese beiden großen Kräfte wurden dargestellt in diese zwei Söhnen von Isaak. Wie Gott in seiner unendlichen Weisheit alle diese Dinge uns in Vorschatten schon gezeigt hat. Dass wir anhand von diesen Dingen ganz bestimmt wissen mögen, was vor uns liegt. Macht es so klar, Gott und sein Wort und die Natur und seinem Universum, dass es alles so perfekt zusammengeordnet, dass sogar der Sünde sehen kann, dass irgendetwas im Begriff ist, stattzufinden. Gott hat das alles so eingefügt. Nicht einer ist ohne Entschuldigung. Nun, wir sehen in diese zwei Söhne, dass bevor sie sogar geboren wurde, dass sie schon Krieg miteinander hatten. Sogar obwohl ihre jungfräuliche Mutter, unterbricht dann, denn sie war eine Jungfrau, diese schöne Rebekka, die den gerechten Samen von Gottes Verheißung heiratete, Isaak. Sie waren beide geheilte, geisterfüllte Gläubige an Gott, vorherbestimmt zu dieser Ehe, worin sie vereinigt wurde. Gott wusste das im Voraus. Und wie konnte so etwas durch solch eine Mutter und durch solch einen Vater kommen? Eine sehr böse Person, die andere eine sehr gute Person. Und wie diese gute Person böse ausschaute und wie diese böse Person gut ausschaute. Nun, das ist immer Gottes Programm gewesen und wird es auch immer sein. Gott kann sein Programm nicht ändern, weil er macht sein Programm vollkommen, weil das ein Teil von ihm ist. Im Garten von Eden war die Sünde so schön, bis dass sie Eva von der Gerechtigkeit wegzog, zu der Sünde hin. Und im gleichen Garten, wo es einen Baum des Lebens gab, da gab es auch einen Baum des Todes. Wir kennen das heute als das Gesetz der Gegensätze, dass dort, wo es Gutes gibt, gibt es Böse. Dort, wo es Gerechtes gibt, da gibt es Verkehrtes. Und wir werden niemals imstande sein, ohne Rücksicht darauf, in welcher Umgebung wir sind, uns selbst aus der Gegenwart von den beiden, von dem einen oder dem anderen, zu entfernen. Weil Paulus sagte, wenn ich das Gute tun möchte, dann ist das Böse da. Der Sünde wird niemals imstande sein, sich von dem Christ wegzuschütteln, sagt er wörtlich, zu entfernen, und der Christ nicht von dem Sünde. Es wird immer ein Zeugnis von dem Guten und ein Zeugnis von dem Bösen geben. Und du hast dein Wahl zu treffen. Du hast entweder die eine Seite zu wählen oder die andere. Aber bei diesen zwei Söhnen, es ist merkwürdig zu wissen, dass bevor sie geboren wurde, beide der gleiche Same von Isaac, der eine Verheißung war. Nun, unsere Lektion ist ein bisschen lange und ich möchte doch genug Fundament bekommen, bis dass ihr ganz genau sehen könnt, wovon ich rede. Und der erste Sohn, Esau, der geboren wurde, wir finden heraus, dass sie nicht nur miteinander kämpfte in dem Schoß von ihrer Mutter, aber sie kam auch kämpfend von ihr. Esau kam hervor und hielt die Verse von Jakob fest. Und sie kämpfen noch heute. Und wie das kommen konnte von einem vollkommenen, reinen, auserwählten, heiligen, zugeweihten Vater oder Mutter. Um zu fundieren, dass Gott durch Auswahl ruft. Es muss sein. Ohne Rücksicht darauf, wie gut dein Vater oder Mutter war, wie nett sie war, wie sehr Christ dein Vater oder Mutter war, es liegt doch bei dir als einzelne Person, wie du vor Gott stehst. Diese Lektion lehrt das, dass sie, die beiden Kinder, das gab sogar sowas durch diese auserwählte, von Gott gerufene Vater und Mutter, eine jungfräuliche Frau und ein heiliger Mann, die schließlich, sollte sogar kommen zu unterbrichtern, durch sein Same kam Jesus Christus. Er wurde geboren als einer von den Toten. Von ihm wurde schon durch seinen Vater, bevor er geboren wurde, Zeugnis abgelegt, dass er verheißen worden war und dass durch seinen Same, durch diesen Same Isaak, die ganze Welt gerettet werden sollte. Und aus einem Mann, wie der war, und sein Blut war so rein, dass Gott es sogar dem Philister nicht erlaubte, seine Mutter anzurühren, nachdem Abraham sie ihm übergeben hatte, und Gott plagte sein Haus und sagte, du bist wie ein Toter, wollte dieser Blutstrom reinhalten. Und Rebekka, eine gerechte, heilige, von Gott gesandte, Gott gerufene Mutter, und von diesem heiligen Same kam ein Abtrünniger hervor und ein Gläubiger. Seht ihr? So es liegt an Gottes Berufung, an Gottes Auswahl. Und bevor einer von den beiden geboren war, sagte Gott, ich liebe Jakob und ich hasse Esau. Bevor einer von den beiden geboren wurde. So, sollten wir es fühlen. Wenn irgendjemand von euch durch Gott angesprochen wird und eingeladen wird, zu seinem Tisch zu kommen und zu seinem Heim, um sein Sohn oder Tochter zu sein. Es gibt nichts, was so groß ist wie das. Diese zwei Männer, wenn ihr mal ihre Natur beachten wollt, einer von denen war ein geistlicher Mann, das war Jakob. Und der fleischliche Mann war Esau. Aber sie waren beide religiös. Und das Gleiche hat durch alle Zeit hindurch stattgefunden. Das Fleischliche und das Geistliche. Esau stellt der Mann der Erde dar. Natürlich. Vom Religiösen nicht abgeneigt. Aber niemals imstande. Es war einfach nicht in ihm, um das zu tun. Er konnte es einfach nicht tun. Er war nicht imstande, um an den Dingen der Welt vorüber zu klettern. An den fleischlichen Dingen. Aber für Jakob war es einfach leicht, um das zu tun. Nun, Jakob hatte nur ein Ziel. Und danach sehnte er sich nach diesem Geburtsrecht. Ohne Rücksicht darauf, wie er das bekommen musste. Er wollte es einfach haben. Und dieser Geist von jenem einen Geburt ist noch immer heute in der Welt und kommt jetzt zu einem Gipfel. Der geistliche Gläubige und der fleischliche Mensch, der fleischliche Gläubige. Niemand könnte sagen, dass beide nicht religiös wären. Sie waren das. Und es heißt auch nicht, dass einer von denen eine Götze gedient hat und der andere Gott. Sie war beide Diener von Gott. Nun schenkt genaue Aufmerksamkeit an den Schriften jetzt in Bezug auf diesen Thema, weil es wird ganz gewiss eine Hilfe für euch sein. Seht ihr? Nun, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird hineingehen, aber der, der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Nun, wenn ihr mal beachten wollt, Jakob hatte nur ein Ding, was er sich wünschte, weil in Übereinstimmung mit den Worten liegen die Segnungen, die guten Dinge im Geburtsrecht. Und das einzige Ziel von Jakob war, das einzige, was er in seinem Kopf hatte, war, dieses Geburtsrecht zu bekommen. Und Esau verachtete es. Und der eine, der hatte es eigentlich, aber verachtete es. Oder er schämte sich deswegen. Aber Jakob wollte es ohne Rücksicht darauf, wie er es auch bekommen sollte. Er wollte es. Und so ist es mit dem geistlichen Gläubigen heute. Er kümmert sich nicht sehr darum, wie er ausgelachen wird und wie er verspottet wird oder wie lächerlich er sich benimmt in Bezug auf den fleischlich Denkenden. Sein einziges Ziel ist das Geburtsrecht. Er möchte zu Gott kommen, weil das ist in ihn hineingeboren und er kann nichts dazu. Jakob bedeutet Betrüger. Und nachdem er das Geburtsrecht gefunden hat und in das Besitz hineingekommen ist, war er geendet. Das Fleischliche war geendet worden. Er war dann gerufen, Jakob, ein Prinz mit dem Herrn, der mit ihm gerungen hatte. Der fleischliche Gläubige heute, oh, solange wie ich zur Gemeinde, zur Kirche gehe und tue, was richtig ist, was ist da der Unterschied? Das ist die Gruppe von Esau. Er spottet noch immer und verachtet noch immer das Geburtsrecht. Er kümmert sich nicht darum, aber Jakob liebte das. Und wenn ein geistlicher Mann oder geistliche Frau heute, die auserwählt sind und von Gott vorherbestimmt sind, um zum ewigen Leben zu kommen, wenn sie auch alles zu verkaufen haben, was sie haben, und wenn sie ihr Name aus jedem Gemeindebuch in der Nation zu nehmen haben, sie möchte doch das Geburtsrecht. Das ist das Einzige, was bei ihnen wichtig ist. Nur dieses Geburtsrecht bekommen, das ist alles. Ohne Rücksicht darauf, wie und auf welche Ebene sie dafür zu kommen haben. Und wenn sie auch hinuntergehen müssen zu dem Altar und heulen, wenn sie auch durch die Städte hindurchzulaufen haben, zurückgehen zu haben und Dinge in Ordnung zu machen haben und alles verkaufen, was sie haben, oder alles wegzugeben haben, sie möchte ein Bürger und ein Fremdling werden. Und es kümmert sich nicht darum, auf welche Weise sie möchten dieses Geburtsrecht. Das ist alles, worin sie interessiert sind, dieses Geburtsrecht. Nun, ich möchte diese Leute das nicht ankreiden oder verübeln. Sie können nicht dazu. Sie waren dazu vorherbestimmt. Auserwählt, um das zu tun. Und wir sehen diese zwei, geistliche und fleischliche Menschen. Und es geschieht immer so. Und so ist es auch heute. Es ist immer so gewesen. Kain und Abel im Garten von Eden. Als Eden geschaffen wurde, gab es da zwei Bäume, woran der Mensch sein Wahl treffen konnte. Eine, da hatte er Teil an der Weisheit. Bei dem anderen hatte er Teil am Leben. Da gab es zwei Männer, Kain und Abel, beide religiös. Der eine von denen wünschte das ewige Leben und er opferte Gott durch Glaube ein besseres Opfer dann Kain. Ein vollkommener Typ von den Gemeinden heute. Die natürliche Gemeinde, die geistliche Gemeinde. Und da ist kein Zweifel dran, dass ich gerade jetzt zu diesen zwei Klassensorte rede. Und wahrscheinlich durch das Tonband werde ich zu Zehntausenden von denen reden. Aber schau, die natürliche Gemeinde, sie ist einfach die fleischliche Gemeinde. Sie sind niemals imstande, über diese kleine Sache hinauszusteigen, ich trete eine Gemeinde bei. Wenn ich zur Gemeinde gehe, wenn ich das Beste tue, was ich kann, das ist auch alles, was Gott von mir verlangt. Nun, das ist das Gleiche, was Kain getan hat. Er ging hin und machte ein Altar und brachte ein Opfer, brachte die Früchte des Landes und er sagte, hier ist es, Gott. Das ist das Beste, was ich habe. Du kannst nehmen, du kannst aber auch sein lassen. Und so ist der fleischliche Gläubige heute, so glaubt er heute. Herr, ich werde zur Gemeinde gehen, ich werde die beste Gruppe beitreten, die ich finden kann. Ich werde meinen Beitrag an der Gemeinde zahlen, ich werde das tun, was richtig ist. Nun, hier ist das Beste, was ich tun kann. Ich werde auch helfen, irgendeine Witwe Kohle zu kaufen und Kleider werde ich Kinder geben, das ist aber alles richtig und da kann man nichts gegen sagen, aber das ist es dann auch, das ist alles. Wenn du es nehmen willst, dann nimm es. Wenn du es nicht nehmen willst, nun, du brauchst ja nichts zu nehmen. Nun, das ist die Haltung von der fleischlichen Gemeinde heute. Aber die geistliche Gemeinde, Abel sah durch Offenbarung, durch Gnade darüber hinaus. Und durch Glaube opferte er Gott ein besseres Opfer dann Kain. Und Gott legte Zeugnis ab von seiner Gerechtigkeit. Das gleiche geschah bei Ismael und Isaac. Einer war von dem Fleische, der andere von dem Geiste. Einer von der Freie, der andere von der Sklavin. Das gleiche geschah in Israel und Moab. Zwei große Gemeinden, die zusammenkamen. Als Israel zu ihrer verheißenen Stätte hingehen wollte. Das ist die geistliche Gemeinde, das Volk von Jakob, Israel unterwegs. Da begegnete sie das Volk von Esau, Moab, die kräftige Gemeinde. Und der große Führer von der Gemeinde, Bileam, kam her, um seinen Bruder zu verfluchen. Aber er fand heraus, dass er seinen Bruder nicht verfluchen konnte. Er versagte durch die Blindheit von seinem Auge, den vorherbestimmten Plan zu sehen, das Wort Gottes zu sehen. Erst Glaube kommt durch Hören, durch das Hören von dem Wort Gottes. Dann der Gläubige hört es, erkennt es und benimmt sich dementsprechend. Der fleischliche Mensch wird es hören, den Schall davon, aber niemals. Hören bedeutet es verstehen. Das Anschauen ist irgendetwas anschauen, aber sehen, das ist es verstehen. Es sei denn, dass ein Mensch wiedergeboren ist, sonst kann er das Königreich Gottes nicht sehen oder nicht verstehen. Nun, hier kommt Israel her mit Gottes Verheißung und sie zogen hinauf, sie wollten hin zu dem verheißenen Land. Nun, keine Ungläubige, aber Gläubige, Gläubige an dem gleichen Gott, den Israel hatte, kamen heraus, um zu versuchen, sein Bruder zu verfluchen. Weil, sagt er, sein Bruder ist ganz bestimmt ein Ungerechter. Weil er hat eine ganze Menge Dinge getan, die verkehrt waren. Aber seht ihr, er verfehlte es, den Auswahl zu sehen. Das gleiche mit Esau und Jakob. Esau schien ein besserer Mensch zu sein. Und er hat sich gesetzt oder niedergelassen, und hat wohltätige Dinge getan. Er kümmerte sich um seinen alten blinden Papa, besorgte ihm Wildbret und sorgte sich um ihn. Und er war ein guter Mann. Und es gibt viele Dinge, die fleischliche Gläubige tun, aus ihrer Religion heraus. Hilfsvereine zahlen die Krankenhausrechnungen von Menschen und religiöse Dinge, aber das ist nicht das, wovon ich rede. Moab war eine gute, große Nation, ein Bruder von ihm. Und Jakob hat alles Mögliche getan und war ein Abtrünniger gewesen. Aber er wollte doch ein Ding erreichen und das war die Verheißung erlangen, das Geburtsrecht. Und hier kommt Israel, die Kinder Jakobs, mit dem gleichen Ziel. Nun, wer wird Recht haben? Bileam baute 7 Altäre. In Israel gab es 7 Altäre. Biliam opferte sieben Opfer von reinen Tieren. Israel opferte sieben Opfer von reinen Tieren. Soweit als ums Ritual ging, war Moab genauso religiös wie Israel. Und Esau war genauso religiös wie Jakob. Und Kain war genauso religiös wie Abel. Aber es ist der Auswahl, was hier zählt. Wie blind waren die Kinder von Esau geistlich gesprochen, diese Moabiter. Sie schaute herab auf Israel und sagte, schau die da an, sie sind keine deinem Nation. Sie sind doch eine Gesellschaft von Abtrünnigen. Sie leben in Zelten. Wir sind eine große Nation. Sie haben Böses getan. Sie haben auch keine Organisation unter sich. Sie schlängeln nur herum und folgen einem Propheten nach. Aber er verfehlte es, die eherne Schlange zu sehen und den geschlagenen Felsen, die vor ihnen ausging. Er verfehlte es, diese auserwählte Gruppe zu sehen, diese Auserwählten zu sehen, die die göttliche Ordnungen nachfolgten zu dem verheißenen Land hin. Und so ist es heute. Sie sagen, es ist eine Gesellschaft von heiligen Rollen. Es ist eine Gesellschaft, eine Gruppe von Leuten, die dieses und jenes sind. Aber sie verfehlen es zu sehen, dass sie die Richtung von dem Worte Gottes nachfolgen. Israel war unterwegs zu dem verheißenen Land. Gott machte eine Verheißung in seinem Worte. Und der Grund, dass Jakob es erwählte, jenes Geburtsrecht zu finden, ohne Rücksicht auf irgendetwas, er wollte es haben, weil er wusste, dass das Geburtsrecht diese Segnungen beinhaltete, das Leben beinhaltete. So, er kümmerte sich nicht darum, woher es kam, er wollte es einfach haben. Und das war die Hauptsache. Auf welche Ebene es kommen sollte, machte nichts aus. Er wünschte es und er musste es haben. Und er bekam es. Gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden gefüllt werden. Und er war unterwegs und er war dahinterher und er empfing es. Israel war unterwegs zu dem verheißenen Land. Ohne Rücksicht darauf, wie viel Moabiter mit wie viele Flüche sie probierten zu belegen. Sie gingen direkt weiter geradeaus zu dem verheißenen Land hin. Und heute, du wirst niemals ohne Rücksicht, wie viel Gesetz sie haben, wie viel Verfolgung und wie viele böse Dinge sie sagen, wie oft sie heilige Rolle nennen und wie oft sie böse Dinge sagen, die Gemeinde wird sich weiter bewegen. Es muss so sein, es ist einfach ein Bleiben in den Worten Gottes. Einmal kamen zwei Könige zusammen. Und einer von denen war Ahab, das war ein Böser. Und der andere war Josaphat, die geistliche Gemeinde und die fleischliche Gemeinde. Ahab war ein Grenzlandgläubiger. Er hatte Propheten und sie waren keine Ungläubigen, sie waren keine Götzendiener, sie waren israelitische Propheten und wurden gelehrt und ernährt und gekleidet durch den König Ahab. Und nun gelangt es dahin, dass das alles politisiert wurde. Josaphat kam rein, kam her und machte ein Bündnis, was verkehrt ist. Du solltest niemals ein Bündnis mit Ungläubigen schließen. Wir sollten das niemals unter keine Umstände, sollten wir je unseren Namen auf Bücher in Gemeinden schreiben, die nicht an dem volle Evangelium glauben. Niemals, denn du kommst in Schwierigkeiten. Und sie waren in Schwierigkeiten gekommen. Und diese gerechte Mann sagten, sollten wir nicht erst den Herrn fragen und herausfinden, ob wir hingehen sollten zu Ramoth Gilead? Nun schau doch, wie vollkommen das Ganze aussah. Wir besitzen doch Ramoth Gilead. Das ist unser Besitz. und die Syrier habe das von dem lebendigen Gott genommen, sollten wir da nicht hingehen und dieses Land in Besitz nehmen? Und er wählte sein Wort so gelungen und so in Übereinstimmung mit dem Gesetz und so gerecht, bis das Josaphat darauf einfiel. Und heute können Menschen vor dem Pult stehen mit solch ein intellektuelles Sprachvermögen und Bildung, bis dass sie die Kraft des Heiligen Geistes von der Bibel weg auslegen können. Sie können die göttliche Heilungskräfte weg auslegen. Sie können das Sprechen in Zungen und die Auslegung weg auslegen. Sie können die Taufe des Heiligen Geistes hinausschieben, weg auslegen zu einem anderen Tag. Aber ein Mann, der von Gott auserwählt ist, ein Mann, meine Schafe kennen meine Stimme. Wenn du jene Auswahl von Gott auf dir hast, wird das dich nie straucheln lassen. Josaphat sagte, der gerechte König sagte, gibt es nicht einen Prophet, dass wir den Herrn um Rat bitten könnten? Achab wollte ohne das gehen. Und so tun die fleischliche Gemeinde heute. Oh, sie haben Seminaren voll mit Prediger, große Männer, große Gelehrte, intellektuell, klug, witzig. Oh, weit mehr Witz, als die geistliche Gemeinde hat. In den Tagen von Noah, in jenen Tagen, schau die natürliche Gemeinde an. Was waren sie? Wissenschaftliche, Bauherren, Architekten, kluge Männer. Aber die Auserwählten, Henoch und Noah, waren Schafhirten und Bauern, demütig, nicht gebildet, nicht klug, aber kannte ihr Gott. Irgendetwas in ihnen bewegte sich, rief. Wir werden da später noch auf eingehen. Nun, so, Josaphat sagte, gibt es da nicht ein Prophet? Oh, natürlich, der Fleischliche hat sie. Gewiss, wir haben. Ich habe ein ganzes Seminar dort unten hier vor mit denen. Er brachte 400 her. Nun, diese waren keine Ungläubige. Sie waren Anbeter von Jehova Gott. Sie kamen her und sie sagten, gib uns eine kleine Zeit, gib uns ein bisschen Zeit und wir werden dann weissagen. Und so, sie taten sich alle zusammen und dann kamen sie zurück mit dem Wort des Herrn. Und sie sagten, so spricht der Herr, israelitische Propheten, so spricht der Herr, zieh nur hin, der Herr ist mit dir. Und du wirst Ramoth Gilead einnehmen, weil im Grunde gehört das zu Israel. Und einer von den Hauptmännern machte sich zwei große eiserne Hörner als Symbol, als Darstellung, und er ging damit und stieß damit. Und er sagte, so wirst du Israel oder wirst du die Syrien direkt aus Ramoth Gilead hinausstoßen, hinausstreiben. Aber Josaphat, irgendwas war in ihm. Oh, ich hoffe, dass Gott dieses in deinem Herzen bekommen hat. Es ist etwas, was du nicht in dich selbst hineinbilden kannst. Es ist etwas, was du nicht in dich selbst hineinlesen kannst. Es ist etwas, was Gott durch Auswahl für dich tut. Nicht der, der läuft, aber es ist einfach Gott, der Barmherzigkeit zeigt. Josaphat sagte, das sind fein gekleidete Leute. Ohne Zweifel hat es ungefähr so etwas gesagt. Sie sind intelligent und das sind die klügsten Männer, die ich je gehört habe. Sie sind gebildet bis auf den neuesten Stand. Und sie stehen da auch als ein Herz. Und sie haben große Einheit unter sich. Und sie sind klug und sie haben eine ganze Menge Wahrheit unter sich. Jedes Irrtum hat Wahrheit. Die größte Lüge, die je gesagt worden ist, hat 90, dann ist eine Unterbrechung auf dem Tonband, dann geht es weiter, Prozent Wahrheit in sich, die Lüge, die Satan Eva sagte. Oh, es gibt eine ganze Menge Wahrheit in dem, was sie sagen, aber gibt es nicht noch eine? Gut, was denkt ihr, dass dieser Mann sagte? Wir haben doch 400 hier, von den Klügsten, von den Besten. Sie sind nicht von aus der Wüste, wo sie rumlaufen, halb nackt und eingewickelt in Schafsfell oder so irgendetwas. Das sind Männer, die ich ernährt und gebildet habe. Das sind keine Leute, die ihr ABC nicht kennen. Sie sind Gelehrte und sie wissen Bescheid in den Dingen. und sie bleiben Tag und Nacht dabei bei dem Lesen von den Rollen und den Weissagungen. Sie wissen, was richtig ist, und ich habe sie immer bereit, und sie stehen hier jetzt auf ein Mann, 400 von denen, und sage: Geh hin, der Herr ist mit dir. Aber wenn ich nur einige Minuten die Gedanken von Josaphat mal lesen könnte, dann würde es sein, da ist irgendetwas, was sich nicht einordnen lässt, würde er sagen. Es gibt irgendetwas, was nicht richtig scheint zu sein. Gibt es hier nicht noch einer irgendwo? Oh, sagt er, ja, es gibt noch einer. Aber der gehört nicht zu der Organisation. Das ist ein ganz anderer Mann. Er ist einfach ein Abtrünniger. Er ist wie Jakob. Aber wir könnten ihn fragen. Man sagt, dass er ein Prophet ist, aber ich zweifle das an, weil er verflucht mich immer und sagt dieses und jenes und das. Er weiß, sagt nie gut von mir. Ja, wie könnte er auch, seht ihr? So, sie sagten, lasst uns ihn holen, das ist der Sohn von Imla. So, sie gingen hin, um ihn zu holen. Und irgendjemand traf ihn unterwegs und sagte, nun, du sagst ganz genau das Gleiche, was die sagen. Du musst in Übereinstimmung sein mit dem Verein. Wenn du es nicht tust, wehe dir. Er sagte, ich werde nur das sagen, was Gott in meinen Mund legt, um zu sagen, und nichts anderes. Dann, nachdem er dorthin kam, dann gab es ihm eine Nacht, und dann sagte er, zieh nur hin. Aber ich sah Israel zerstreut wie Schafe, die keine Hirte haben. Und Ahab sagte, habe ich dir nicht gesagt? Nun, da standen 400 gegen einen. 400 gebildete, kluge, ausgebildete, intellektuelle Männer gegen einen kleinen Ignorant, wie wir ihn nennen würden, Micha. Ein Mann, aber doch, dieser eine Mann hatte das Wort des Herrn. Und das machte der Unterschied. Jeder von denen war falsch, wie sich herausstellte. Warum war Micha so anders? Musste er arm sein, um anders zu sein? Nein. Was Micha anders machte, war, er blieb bei den Worten. Es ist das Wort Gottes, wobei er geblieben ist. Nun, es ist verheißen, dass Gott in diesen Tagen seinen Geist ausgießen wird. Es ist verheißen durch Daniel, dass in den Tagen, wenn der Stein den Fuß des Bildes trifft oder aufschlägt gegen den Fuß des Bildes, dass das Volk ihr Gott kennen wird und seine Werke tun wird. Buchstäblich heißt es in Daniel 11, Vers 32, aber das Volk, welches sein Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Weissagung auf Weissagung, und alle Seminare der Welt können das nicht rausnehmen. Gott wird es sowieso tun. Die Menschen werden es nachfolgen. Seht ihr, das Fleischliche, die natürliche Gemeinde und die übernatürliche Gemeinde. Seht ihr, das Wort ist es, was den Unterschied ausmacht. Das ist, was Jakob dachte. Ohne Rücksicht auf irgendetwas, ich weiß, ich kann niemals gesegnet sein, es sei denn, dass ich dieses Geburtsrecht zu fassen bekomme. Das Geburtsrecht ist, was ich zu fassen habe. Aber Esau hasst es. Und seine Kinder tun noch immer das Gleiche, bis auf diesen Tag. Sie hassen es. Es ist immer so gewesen. Wo es eine Erweckung gibt, hat sie immer Zwielinge hervorgebracht. Das ist eine harte Bemerkung, aber das ist die Wahrheit. Die Geburt aus Isaac und Rebekka produzierte Zwielinge. Als die Welt geschaffen wurde, produzierte sie zwei Bäume. Als Kain und Abel geboren wurde, da wurde zwei produziert. Als Ismael und Isaac geboren wurde, wurde zwei produziert. Und als Esau und Jakob geboren wurde, wurde zwei produziert. Einen von denen natürlich, einer von denen von der Erde und der andere übernatürlich. Und der eine schaut auf das Natürliche, Intellektuelle, der andere wandelt durch den Geist. So ist es immer gewesen. Als die lutherische Kirche hervorkam, lasst uns erstmal Pfingsten nehmen. Schau die Pfingstgeburt an. Sie brachte eine große, kräftige Erweckung hervor, die die bekannte damalige Welt bewegte, Pfingsten. Es war nicht lange nach Pfingsten, dass sogar Paulus sagte, es wird Männer unter ihnen aufstehen mit verdrehten Dingen und werde die Menschen von Gott wegwenden. Und das ist ganz genau das, was sie getan haben. Es produzierte zwei. Als die lutherische Kirche geboren wurde, Martin Luther brachte eine geistliche Erweckung hervor. Es war dann nicht sehr lange, bis das Esau direkt hinter ihm herkam und es verorganisierte. Und es produzierte eben zwei. Und dann nachdem kam die Methodiste John Wesley und eine geistliche Erweckung. Aber danach kam die Organisation und verorganisierte die Sache. Es hatte auch zwei produziert. Und danach kam Pfingste, eine Erweckung. Und nun habe sie sie organisiert. Sie habe sich gesetzt, niedergelassen in der Organisation. Es produzierte zwei. Aber jene geistliche Samen von lebendigen Gott, wenn er auch Beiwohner sein muss und wenn er auch ein Wanderer sein muss, es verursacht immer Trennung. Esau blieb nicht mehr allzu lange bei Jakob. Sobald als Jakob dieses Geburtsrecht erlangt hatte, preise Gott, rief das um Trennung. Und wenn ein Mann, ich kümmere mich nicht darum, zu welcher Gemeinde du gehörst, wenn sie fleischlich ist und deine Verbündete oder Kameraden, Freunde, womit du gehst, diese Leute, die, wenn die Karten spielen und eure Literaturvereine und so weiter, wenn du dieses Geburtsrecht erlangt hast, das ist irgendetwas tief in deinem Herzen, was nach Gott hungert. Wenn du das empfangen hast, dann ruft das um Trennung. Komm von ihnen heraus. Und seid getrennt, sagt Gott, Trennung. Die Gemeinde hat sich niedergelassen. Seht ihr, sie kann nicht weitergehen. Esau war ein sehr gutes Beispiel von dem fleischlich gläubigen Mensch heute. Niemals imstande, um die Welt zu überwinden. Er überwindet die Dinge der Welt nicht. Sie gehe immer ihr Zeche noch nach und ihr Tanzen, ihr Manikur und Make-up und die Frauen auf ihre Gesichter und schneide ihre Haare und trage diese kleine, alte, kurze Kleidung und die Männer, die gehe hinaus in ihre Schwimmhallen und rauche Zigaretten und erzähle kleine, schmutzige Witze und doch gehören sie zur Gemeinde. Sie sind niemals imstande, diese Dinge zu überwinden. Noch konnte Esau das. Aber doch religiös sein. Und er hatte sich eben festgesetzt in eine intellektuelle Auffassung von der Sache. Und das Gleiche tut die Gemeinde heute. Wir werden eine Organisation werden. Und wir werden zusammen uns schließen. Wir werden eine Gruppe, einen Clan machen oder so irgendetwas wie das. Und auf diese Art und Weise bewegt sich die Gemeinde. Die geistliche und die fleischliche immer in der gleichen Weise. Es hat sich nicht geändert, es wird sich auch nie ändern. Gott hat Heiligkeit oder ist heilig. Gott hat Heiligkeit. Gott, indem er Gott ist, projektiert das ihn selbst. Tut ihn das selbst kund. Wenn es kein Sünder geben würde, dann würde niemals Er würde niemals ein Retter gewesen sein. Aber er war ein Retter am Anfang. Aber es gab nichts Verlorenes. Und seine eigenen Attributen, Fähigkeiten, indem er ein Heiland ist, projektierte ein Sünder, plante ein Sünder. Da musste irgendetwas sein, das gerettet werden konnte. Und bevor es irgendetwas geben konnte, das gerettet werden könnte, musste irgendetwas sein, was verloren war. Und seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Wenn es nie eine kranke Person gegeben hätte, dann würde er nie ein Heiler gewesen sein. Aber von Anfang an und von den Anfängen, er war vor dem Anfang, war er ein Heiler. So, es gab nichts Krankes, so es projektierte eine kranke Person, dass er sie heilen möge, um ihn zum Heiler zu machen. Aus dem gleichen heiligen Bereich da drüben, woraus die Rettung kommt, kommen auch die Flüche. Aus der gleichen Mutter und dem gleichen Vater, die Jakob projektierten, woraus Jakob hervorkam, kam auch Esau hervor. Seht ihr, es ist Gott. Er kann seine Pläne nicht ändern. Sie müssen alle zusammen parallel laufen. Die ganze Natur muss damit in Übereinstimmung sein. Das muss sein. Habt ihr jetzt mitbekommen, was ich meine? Es bewegt sich alles direkt zu dem Gleichen hin. Da musste irgendjemand verloren sein, um gerettet zu werden. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann würde, also er, indem er ein Heiland ist, machte das alles. Der Tiefe ruft zu dem Tiefen. Wie der kleine Junge, wovon ich immer rede, der Radiergummi von seinem Bleistift aß und das Gummi von seinem Fahrradpedal, er brauchte Schwefel. Und so lange, als es irgendetwas dort drinnen gab, was sich sehnte nach Schwefel, musste zuvor es Schwefel geben. Da musste ein Schwefel sein, bevor er danach Verlangen haben konnte. Der Schwefel war in ihm projektiert. Und dann ging er zurück hin zu diesem Schwefel. Auf diese Art und Weise ist Gott ein Heiland. Es musste irgendetwas verloren sein, das er retten konnte, um ihn zum Heiland zu machen. Und das ist alles, was geschieht, was getan wird. Es ist Gott, der zur Ausführung gebracht wird. Alles, alles ist in ihm. Nicht in einem Prediger und nicht in einer Gemeinde, nicht in einer Organisation, aber in Gott, dass die Auserwählung vollkommen dastehen möge. Seht ihr, es ist in ihm. Jawohl, die Lutheraner. Und dann sehen wir noch eine Trennung. Das war Abraham und Lot. Es waren Brüder. Aber Lot war ein fleischlicher Denker. Er war immer auf irgendetwas Großes aus. Irgendetwas, wo eine Menge Flittergold dran war. Gerade wie eine Affe, möchte ich wohl sagen. Immer reichte er aus, streckte sich aus nach strahlende, glänzende Dingen. Jener Geist hat die Leute heute noch nicht verlassen. Sie strecken sich aus nach, sie gehen in die Stadt und dann möchten sie nicht zu solch einer kleinen Bude kommen wie diese. Seht ihr? Sie möchten dann die größte Gemeinde, die es gibt, oder Kirche in der Stadt, mit der intellektuellsten Prediger, wo die bestgekleideten Leute hingeht, wo der Bürgermeister in der Stadt auch hingeht, das ist noch immer der Geist von Esau. Im Grunde hatte er von Anfang an die Geburtsrechte, nannte sich selbst die Gemeinde, aber sie verloren es und sie verachtete dieses Geburtsrecht. Und du kannst diese Leute nicht auf ihre Knie bekommen, dass sie schreien und um Gott anbetteln und hinausgehen und eine Heilungsversammlung haben und die Verfolgung der Welt ertragen und den Heiligen Geist empfangen. Sie wollen das nicht tun. Sie verachten das. Sie nennen das eine Gruppe von heiligen Roller. Genauso wie die Bibel es auch gesagt hat, dass sie das tun würde. Sie tun es, weil das ist ihre Natur, das ist ihre Natur, wie die Krähe und die Taube, die zwei Naturen. Sie sehnen sich danach, weil das ist es, was sie sind. Und sie werden niemals das andere sehen, weil sie sind nicht geboren, um das zu sehen. Und der andere, den könntest du nicht davon weghalten, weil das ist Gottes Auswahl. Er ist geboren, um ein geistlicher Mann oder eine geistliche Frau zu sein. Irgendwas in ihm ruft danach. Oh, ich hoffe, dass dieses jetzt zu einer Stelle hinkommt, wo ihr sehen könnt, was ich meine, also zu einem Abschluss. Nun, Abraham, bedenke, solange wie die zusammen miteinander verbunden waren, die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde, haben sie nie eine Segnung bekommen. Jakob war nie gesegnet, bis dass er sich von Esau trennte. Und Abraham war nie gesegnet, bis er sich von Lot trennte. Lot hatte seine kleine Gebetsversammlungen in seiner Gemeinde dort unten und lehrte auch seine Söhne und Töchter und die. Aber er lebte solch ein Leben, dass, als er anfing, von der Endzeit zu reden, sie ihn auslachte. Und das Gleiche heute. Du redest von göttlicher Heilung und von der Kraft Gottes und so weiter, und sie lachen es aus. Es ist der gleiche Geist. Das sind diese zwei Geister. Religiös, die die Welt im Griff haben. Der Gläubige und der Ungläubige. Der Gläubige und der Scheingläubige. Der eine macht den anderen nach. Nun, als Abraham sich selbst trennte, habt ihr bemerkt, wie Jesus, als er von dem Kommen sprach, von dem Zweiten Kommen, dann sagt er, so wie es war in den Tagen von Noah, sie werden essen, trinken, heiraten und zur Heirat geben. Aber als er sprach von den Tagen von Lot, hat er nichts von denen gesagt. So wie es war in den Tagen von Lot, das sollte Offenbarung sein. Pass auf, was geschah in den Tagen von Lot. Da gab es Lot dort unten in Sodom, der sich niedergelassen hatte. Intellektuell war einer von den großen Männern der Stadt geworden. Der Richter saß in den Toren der Stadt und richtete die Leute. Seine Frau gehörte zu allen Vereinen, die es gab in der Stadt, und seine Töchter und sie alle war verheiratet unter den Würdenträgern, der Intellektuelle, der Hochgebildete, Kluge und Witzige. Aber Abraham wohnte in einem Zelt unter einem Eichbaum. Aber eines Tages bekamen sie beide Besuch. Da gab es einen intellektuellen Prediger, der ging hin und predigte und rief sie heraus. Schaut euch die Botschaft an. Kommt heraus, sagte er zu Lot. Und er würde niemals herausgerufen worden sein, wenn es nicht um die Barmherzigkeit von Abraham gewesen war. Er sagte, wenn ich 50 Männer finden kann, wirst du die dann retten? Wenn ich 30 Männer finden kann, wenn ich 10 finden kann, so weit wollte er gehen. Aber er konnte sogar keine 10 unter ihnen finden. Kein Wunder. So wie es war in den Tagen von Noah, bedenke, Noah war nicht der Typ von der Gemeinde, die nicht durch den Trübsal geht. Henoch wurde entrückt, bevor der Trübsal anfing. Henoch ging nach Hause und er ging nicht durch die Trübsal. Noah wurde hindurchgeführt, getragen. Nun, pass ganz genau auf, nun wir uns zu diesen Dingen hinauf bewegen. Pass auf, was für ein Zeichen Abraham und seine Familie bekamen. Sie bekamen das Übernatürliche. Abraham, ja, wie wusste er, dass er Abraham war? Wo ist deine Frau Sarah? Wie wusste er, dass er verheiratet war oder eine Frau hatte, die Sarah hieß? Sie ist im Zelt. Nun, da sitzt ein Mann, der isst Fleisch, trinkt Milch und isst Brot. Ja, wo ist deine Frau Sarah? Wie wusste er das? Und wie hat er das gewusst? Denk darüber nach. Du nennst nun ihr geistliche Leute, lasst dieses in euch hineingehen. Wie wusste er das? Da er sich doch wie ein Fremdling benahm und Staub an seine Kleider hatte, und Abraham sagte, dass sie im Zelt hinter dir ist. Und er sagte, ich, das ist das persönliche Fürwort, ich, dieser Mann, Gott, der sich selbst bekannt machte im Fleische, Gott, Abraham, nannte ihn Elohim, ich werde dich heimsuchen und ich werde meine Verheißung halten. In Übereinstimmung mit der Zeit des Lebens werde ich dich heimsuchen und du wirst diese Junge haben, wovon ich zu dir gesprochen habe. Und Abraham war 100 und Sarah 90. Und Sarah ganz hinten im Zelt, ungefähr 4 kleine Zelte und das Hauptzelt, sie saß dort hinter drin, hinter den Zelttüren, sie hörte zu und sie hörte das und tief in ihrem Herzen lachte sie und sagte, ich, eine alte Frau von 100 Jahren und mein Herr, ihr Mann, mein Herr und alt, und sollte ich dann denken daran, dass wir wieder Wohles zusammen haben werden, wie junge verheiratete Leute, oh, wie könnte das sein? Und irgendwie lachte sie. Und er hatte seinen Rücken zu dem Zelt gekehrt. Und er sagte, warum hat sie gelacht? Oh, Bruder, da ist es. Schaut die fleischliche Gemeinde an und das Evangelium, das ihr gepredigt wird. Eine moderne Billy Graham und die dort unten predigen das Evangelium, kommt heraus. Aber kamen sie heraus? Nein, sehr, sehr, sehr wenige. Und nun beobachte die Gruppe von Abraham, die Herausgerufenen. Nun pass auf, er gab ihm dieses Zeichen und er glaubte ihm. Und er verschwand vor ihm und ging weg. Und oh, wie es immer Trennung gewesen ist. Das Herausgerufene, die Herausgerufenen. Nun, diese zwei Geister, ich möchte mir mit euch beeilen, dass wir jetzt zu dieser Stelle hinkommen können, wo ich möchte, dass ihr das seht. Diese zwei Gruppen sind ganz eng miteinander verbunden. Durch alle Zeitalter hindurch, seit Anfang der Zeit. Die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde. Sie sind das durch das Alte Testament gewesen, sie sind das durch das Neue Testament gewesen und sie sind es noch bis heute. Nun, ungefähr vor 2000 Jahren, da kam es zu einem Gipfel. Und es gipfelte sich in zwei Männer. Einer von denen war Jesus Christus, der andere Judas Iskariot. Nun, Jesus sagte das in Verbindung mit dem Kommen, von seinem zweiten Kommen, dass das begleitet sein würde von diesen zwei Geistern und dass die eine ganze Menge anders sein würde, als sie damals waren. Nun, hier ist es, wo ich möchte, dass ihr euer Herrlichkeitsgewände anzieht. Diese zwei Geister werden anders sein. Weil Satan kam und wohnte in einem Mann, der ein Kirchenmitglied war, Judas Iskariot, und wohnte in der fleischlichen Gemeinde und war fortwährend ein Freund von der Gemeinde. Und dann kam er rein und betrog seinen Bruder, oder er dachte, dass er ihn betrog. Er kam herein und gab vor, einem von ihnen zu sein. Er schmeckte auch die guten Dinge Gottes und bewies oder bewegte sich direkt mit dem Geist mit, wenigstens so schien es zu sein, ging auch hinaus und predigte das Evangelium, trieb Teufel aus, aber ganz tief in ihm war fortwährend er Judas, von Anfang an. Die Bibel sagte, er wurde geboren als der Sohn des Verderbens. Nun bedenke, es gab eine fleischliche Gemeinde damals dort, unter Esau, dann die Pharisäer und Sadduzäer. Aber beachte, dieser Mann, der von sich denkt, der sich vornimmt, ich werde mal eine Zeit lang mit der Botschaft gehen, aber er wird einfach nicht allzu sehr seine Hände drauflegen. Seht ihr, diese Geister, Jesus sagte, es wird so dicht bei dem Echten sein, es wird die Auserwählten verführen, die Auserwählten. Aber ihr sollt dazu beobachten, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich. Seht ihr, es wird verführen. Nun beachte, nicht nur die fleischliche Gemeinde, die hier draußen ist, die reguläre, übliche fleischliche Gemeinde, die Esau-Gruppe. Wir haben jetzt und dann ein Wort, was abgeleitet ist von Dreieinigkeit. Er sagt hier, wir haben jetzt die Judas-Einigkeitsgruppe, die weitaus verführerischer ist und kommt direkt her in den Genuss von den Segnungen. Genau wie er in Hebräer 6 und Hebräer 10 sagte, sie habe Teil bekommen und habe geschmeckt, die Kräfte von der Welt, die kommt und habe alle diese Dinge getan und dann sind sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen und dann, wenn sie sich willentlich abwende, willentlich, was ist das? Achte das Blut des Bundes, wodurch sie geheiligt wurde, als eine unheilige Sache. Nun, lasst mich euch dieses etwas veranschaulichen. Hier ist es, hier ist ein Mann und es ist ein guter Mann, ein netter Mann. Er ist gerufen und er fühlt in seinem Herzen, dass er Prediger werden möchte. Gut, Er nimmt Jesus als persönlichen Retter an und er ist ein netter Mensch. Niemand kann irgendetwas gegen ihn sagen. Nach einer Zeit kommt das Thema der Heiligung. Und dieser Mann gelüstet, wenn er Frauen ansieht. Und er sündigt, seht ihr. Und dann das nächste, vielleicht hat er geraucht und er möchte rauchen. Oder vielleicht möchte er Glücksspielen spielen. Vielleicht möchte er einige von diesen schlechten Dingen tun, wovon er weiß, dass er sie nicht tun sollte. So er sagt, oh Gott, wende das Blut Jesu bei mir an und heilige mich. Und er wird geheiligt. Und er kann jubeln und den Herrn preisen und auch einige Dinge tun. Und geht hinaus und tut die Dinge. Aber bedenke, Jesus sagte, der Typ würde an jenem Tag dort sein. Und viele werden kommen und sagen, Herr, habe ich nicht geweissagt, zwischen Klammer gepredigt, habe ich nicht Teufel ausgetrieben in deinem Namen? Jesus sagte, ich kenne dich so gar nicht, du Werker der Ungerechtigkeit. Seht ihr, da sind sie. Nun beobachte dieses jetzt. Wir kommen jetzt zu dem 100-Millionstel von einem Haar, zu der scharfen Kante von dem Evangelium, schärfer dann ein zweischneidiges Schwert und schneidet sogar den Knochen auseinander und ein Unterscheider, Halleluja. Gott lässt das hindurchgehen. Ein Unterscheider von den Gedanken, das ist das Evangelium, die Kraft Gottes. Das Wort Gottes manifestiert ist das Evangelium. Du sagst, die Bibel sagt, ja, das ist das Wort Gottes. Das ist es. Gut, das Wort manifestiert ist das Evangelium. Das Evangelium kam nicht nur durch das Wort zu uns, aber durch Kraft und Demonstrationen des Heiligen Geistes, um die Kraft zu demonstrieren und das Evangelium lebendig zu machen. Als ich nach Indien ging, dann kam der Erzbischof von der Methodistengemeinde heraus oder her und sagte, Herr Brenham, wir möchten nicht irgendetwas hören von Missionieren. Wir wissen mehr von der Bibel, dann ihr alle je wissen werdet. Und er sagte, wir waren schon eine Gemeinde und haben hier uns schon 2000 Jahre, bevor ihr eine Nation wart, niedergelassen. Das ist richtig. Aber, sagte er, wir hören oder hörten, dass Gott dich besucht hat und eine Gabe gebracht hat, die diese Bibel lebendig machen kann. Und er sagte, darin sind wir interessiert. Oh, seht ihr, dieser Mann war ein Sohn, nicht ein Enkel, wie David, er meint David du Plessis, sagte, seht ihr, wir möchten davon wissen. Und er sagte, ist das auch die Wahrheit? Ich sagte, ganz bestimmt ist es die Wahrheit. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Nun beachte ihn, die natürliche Gemeinde verfolgt die geistliche Gemeinde. Nun, wir finden dann heraus, dass Judas vorgab, ein Bruder zu sein. Ein Bruder. Und das gipfelte sich schließlich in ein Klimax. Nun, beachte diese junge Prediger. Er kam zu der Stelle, dass er sagte, Herr, ich schaue Frauen an. Und ich sollte das nicht tun. Ich habe, wisst ihr, ich habe die Dinge von der Welt getan und ich sollte das nicht tun. Ich habe mein Geld gegeben an Pferdenrennen und ich sollte das nicht tun. Und ich bin jeden Abend zu Filmen gegangen. Ich sollte das nicht tun. Und ich habe mich gefreut an schmutzige Bilder und solche Sachen. Und ich habe auch Nacktbilder in meinem Zimmer und ich sollte das nicht tun. Das sind die Dinge der Welt. Herr, heilige mich. Und der Herr sagte, gut, ich werde das tun. Und er wendet das Blut Jesu Christi an und heiligt ihn. Und dann, nachdem er das getan hat, an einem Abend kommt er vorbei und hört etwas. Er geht hin und hört. Er hört von der Taufe des Heiligen Geistes, die Erfüllung des Geistes. Und dann schaut er rüber hinein Oh, ist das nicht wunderbar? Aber, sagt er, das würde aber meinen Dienst ruinieren, wenn ich das predige würde. Dann würde meine Mama mich aus dem Hause jagen. Und sie würde mich aus der Gemeinde hinaus tun, wenn ich je darauf eingehe. Oh, ich tue besser, davon zu lassen. Gut, lass mich nur die Sache mal eben durchschauen oder untersuchen. Jawohl, das ist die Wahrheit, das ist die Bibel. Gut, wie eine bestimmte, berühmte, weltweit bekannte Prediger. Den fand man noch nicht so lange her in London, in England, durch einen Mann, der bei mir war in Puerto Rico, fand man ihn auf seine Knie in Zungenreden. Ein starker Mann, ein kräftiger Mann, einer von den größten Evangelisten in der Welt heute. Und dieser Mann, nun sein Bruder, der bei mir hier war, ein geisterfüllter Mann, rannte aber zu ihm und sagte, oh Bruder, das ist es. Er sagte, ich weiß es. Aber schau, lass mir dir etwas sagen. Aber der Bruder sagte, predige das jetzt, predige es, dies ist die Stunde, mit deinem Einfluss, du kannst die Welt schütteln. Er sagte, nein, das kann ich nicht predigen, siehst du, die Gemeinde würde mich ablehnen, ich könnte das nicht predigen, ich könnte das nicht tun, oh Bruder. Sie sind einmal geheiligt worden und sie sind zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Sie haben hineingeschaut und auch gesehen, dass es richtig ist und dann haben sie sich abgewendet, indem sie sich den Sohn Gottes kreuzigen und ihn zu einer öffentlichen Schau stellen und schämen sich des Evangeliums. Paulus sagte, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus, denn es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Es ist die Kraft Gottes, die wirkt unter seiner Gemeinde. Aber sie sagten, ich könnte das nicht tun. Dieser Mann sagte, also das würde mich zu einem Pfingstler machen. Sie würde von mir, er sagte, und mein Ruf würde ruiniert sein. Oh Bruder, ich habe keinen Ruf. Ich denke nur an seinen. Sein Ruf, darum geht es. Aber seht ihr, wie nah sie herankommen können, wisst ihr? Und achtet das Blut des Bundes, wodurch sie geheiligt wurde, also die Sache, die ihn heiligte und ihn herausnahm aus der Welt und versuchte, ihn dort hier hineinzutun. Und dann schaut er es an und hat Erkenntnis davon bekommen und wendet sich davon ab. Dann liest Bruder Branham in Zeilers Hebräer 10, Vers 26, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünde mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Mein ist die Rache, sagte der Herr. Und dann liest er weiter in Vers 27, jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel größere Strafe und schmerzhaftere Strafe, jedoch gerecht oder würdig, ein Prediger bekommt, der das Blut Jesu Christi mit seinen Füßen getreten hat, nachdem er Erkenntnis von der Wahrheit bekommen hat und das auf eine unheilige Sache geachtet hat. Oh, seht ihr, wo es war? Jesus sagte, seid auf der Hut. Seht ihr, wie Judas war? Er war da direkt bei ihnen. Und er war der größere Esau für dieses Zeitalter. Er war der größere Betrüger oder Nachahmer für dieses Zeitalter. Und er kommt hier direkt wieder her, ein Bruder von Jesus, einer, der vorgab, ein Bruder zu sein. Aber in seinem Herzen war er fortwährend bei der alten fleischlichen Gemeinde, weil an ihr hat er Jesus verkauft. Er verkaufte Jesus seine Geburtsrechte genauso wie Esau das getan hat für eine Suppe. Er verkaufte seine Geburtsrechte für 30 Silberstücke. Viele Männer und Frauen haben heute ihr geistliches Geburtsrecht verkauft für etwas Popularität, für eine kleine Sache dieser Welt, die du nie überwunden hast. Irgendeine kleine Frau, die Make-up trägt oder kurze Haare oder kurze Hose, kurze Kleidung trägt. Und ihr Männer für kleine schmutzige Witze und Zigarettenraucher, für irgendetwas von dieser Welt. Aber wenn ihr die Dinge dieser Welt liebt, dann die Liebe Gottes ist nicht in euch, sagte die Bibel. Ich möchte euch nicht verletzen, aber wir sind hier jetzt am Ende angekommen. Wir kommen jetzt hinauf, wir steigen jetzt ganz schnell den Leiter hinauf. Seht ihr, wie es ist? Sie tun es. Sie sind vorherbestimmt. Sie mögen nachahmen und genauso lieblich und demütig sein, genauso ähnlich wie Christen, so nah heran wie Christen. So nah heran, dass die Außerwelte verführen würde. Aber an ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. Eine Frau mit Hose an, schaut meiner Meinung nach niemals nach einem Christ aus. Die Bibel sagte, es ist eine sündige und schändliche Sache für eine Frau, ihre Haare zu schneiden. Nur eine Frau in der Bibel hat je ihr Antlitz angemalt, das war Isabel. Und was mit euch Männer, die ihr christliche Männer sein solltet und lässt eure Frau das tun? Obwohl Gott euch doch dafür verantwortlich halten wird. Kein Mann ist fleischlich. Oh, ich werde dann dort hinausgehen und diese Gemeinde beitreten, wenn, dann ist eine freie Stelle auf dem Turmband. Ihr denkt darüber nach und das ist ganz genau, was die Schrift sagte, dass sie tun würde und das ist auch ganz genau, was sie getan haben und das ist, was sie tun werden, nämlich Kompromisse schließen. Irgendjemand sagt zu mir, Billy, wenn du da nicht mit aufhörst, dann wirst du jedermann hinausjagen. Es wird aber ein Ding geben, was nicht hinausgehen wird, das ist der Heilige Geist, weil er ist sein Wort. Und der echte, vorherbestimmte Gläubige wird nicht weggehen, weil das ist Nahrung für seine Seele. Er liebt es und nichts kann ihn davon abhalten. Er wird alles tun wie Jakob, aber er möchte jenen Geburtsrecht. Er wird da bleiben und wird sich nicht darum kümmern, ob es jede Freund kostet, die er hat, ob es seine Stellung, seine Arbeit kostet, wenn es sein Gemeindemitgliedschaft auch kostet, wenn es alles kostet, er wird es dann doch tun, weil er kann einfach nichts dazu. Es gibt einfach etwas in ihm, was ihn weiter bewegt, die Tiefe ruft zu der Tiefe. Oh, da siehst du es, etwas ist in ihm. Schau, irgendetwas möchtest du in der Bibel finden. Du kannst das hier aufnehmen, dann gehst du zurück zu 1. Mose, da kannst du sehen, wo es ausgebrütet wurde. Und dann kannst du sehen, wo es dann hingekommen ist. Alle diese Geister von heute bewegen sich oder sind zurückzuführen auf 1. Mose. Und das ist, was wir getan haben, um euch diese Dinge zu beweisen, dass ihr sie seht. Freunde, vergiss das nicht. Lasst dieses nicht über eure Köpfe hinweggehen. Lasst es tief in euch hineindringen. Das sind die Dinge Gottes. Es kommt zu einem Gipfel. Und Jesus hat es vorausgesagt, dass in diesen letzten Tagen wieder zu einem Gipfel kommen würde. Und es würde geschehen in diesem oder durch dieses das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres. Zwei geistliche Kräfte, die miteinander arbeiten. Nun, jedermann weiß, dass das Siegel Gottes ist das Geburtsrecht, die Taufe des Heiligen Geistes. In Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, wodurch ihr versiegelt seid bis auf den Tag eurer Erlösung. Als ihr wiedergeboren wurdet, da wurdet ihr erfüllt, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Neugeburt, wir wissen das. Und ihr seid gezeugt worden von dem Heiligen Geist und ich werde das zugeben. Aber bis dass ihr geboren seid, da ist ein Baby, das gezeugt ist in dem Schoß von seiner Mutter. Und das hat eine Art von Leben. Das ist, seht ihr, ein Leben, es sind kleine Zellen in seinem Leib und die drehen sich und die schlagen sich und springen so. Aber wenn das geboren wird, dann bekommt es, und Bruder Branham schlägt dann mit seinen Händen, klatscht mit seinen Händen, so etwas. Und dann schreit es aus und wird eine lebendige Seele. Und das Kind kann zur Gemeinde gehen und sagen, oh, ich glaube in der Gemeinde und ich werde hingehen, ich werde dieses tun. Und ich bin ein guter, ich möchte richtiges Gutes tun, ich möchte das Rechte tun. Aber was es braucht, ist ein Evangeliumsklatsch, um aufzuwachen, um dann hinein in das Evangelium, in das ewige Leben zu schreien. Und der Heilige Geist schreit dann hinein, wie er nie vorher geschrien hat. Und dann ist ein neues Geschöpf, geboren von dem Geist. Und dann fängt es an, sich zu bewegen, zu wachsen und hat sein Wesen in Gott, seht ihr. Genau wie ein Baby, ein natürliches Baby, hat es sein Wesen, sein Dasein in der Welt. Dann, wenn diese irdische Tabernakel abgebrochen wird, haben wir eins, das wartet, seht ihr. Genauso sicher, wie dieser natürliche Leib hervorkommen sollte, gab es ein geistlicher Leib, um das aufzunehmen, wenn es von der Mutter fiel. Dann, wenn es von der Mutter Erde fällt, jetzt ist es im Schoß und seufzt und schreit, oh Gott, und seufzt und weint und arbeitet und wird alt und Krankheit und alles bedrängt es. Und der Geist an der Innenseite schaut aus nach einem Lande an der anderen Seite von dem Flusse. Es seufzt und dreht und springt, ja wo, mein Herr? Weil da ist ein Leben, da drinnen, das lebt für immer. Es ist in einem Leibe, der zu sterben hat. Und zu irgendeiner Zeit, gerade wenn eine Mutter dieses natürliche Kind fallen lässt und der geistliche Leib bekommt es, so wird die Erde es fallen lassen und der Leib von dem Natürlichen wird fallen und der physische Leib oder der himmlische Leib wird es aufgreifen dort drüber. Wenn diese irdische Tabernakel abgebrochen wird, dann haben wir eins, das wartet. Und das ist der Grund, dass ihr die Dinge der Welt vergisst. Sie sind tot für euch, da gibt es der Geist. Nun, passt auf, nun wir uns jetzt weiter bewegen, beachte diese zwei Geister. Der Heilige Geist ist die Neugeburt, wir wissen das. Es ist ein Neugeborensein von dem Geiste Gottes. So bist du geboren durch den Geist. Geboren durch den Geist, das ist die Neugeburt. Gut. Du bist gezeugt von dem Geist und dann, wenn du geboren bist von dem Geist, dann bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gut. Und dann, wenn diese zwei in der Erde sind, die natürliche und die geistliche, so dann und wann, ich habe dieses gesehen und jetzt abschließend, ich möchte jetzt zu einem Schluss kommen, indem ich dieses noch in den nächsten Minuten sage. Im Natürlichen oder im Geistlichen, die eine sowohl wie die andere, nun ich hoffe, dass jedermann dieses mitbekommt, nun sei so ruhig und ehrfürchtig, wie ihr nur könnt. Nun habt ihr je Folgendes gesehen. Ihr seht es in unseren Gemeinden heute sogar in den Gruppen, wovon wir uns getrennt haben und Organisationen gemacht haben. Und wir sehen dies alles. Und du kannst einen Mensch sehen, der eine bestimmte Schriftstelle nimmt. Und Bruder, der Mann kann diese Schriftstelle nehmen und sie neu leben lassen. Sie lebendig machen. Ganz genau, was die Bibel hier verhieß. Und der nächste Mann wird ihn das tun sehen und er wird herkommen und versuchen, das zu tun und versagen. Nun, ich hoffe, dass er jetzt liest. Er wird versagen. Warum? Die Schriftstelle ist nicht als Inspiration zu ihm gekommen. Er versucht nur nachzuahmen. Er versucht zu handeln wie irgendwas. Er war nicht, nun, vielleicht wurde er von Menschen gesandt. Vielleicht hat irgendjemand zu ihm gesagt, gut, du kannst das Gleiche tun. Seht ihr, genau wie Jesus sagte, dass es sein würde. Die Bibel sagt voraus, dass in diesen letzten Tagen, dass wie Jannes und Jambres Moses widerstanden. Da stand Moses und da stand Jambres. Und Moses warf seinen Stab hin und wurde eine Schlange. Ach, sagte Pharao, komm her, Jambres, du kannst das Gleiche tun. Und er tat es, seht ihr. Aber was geschah? Dann fraß der Stab von Moses den Stab von ihm auf. Seht ihr? Und da wurde es klar manifestiert. Wo war sein Stab? Genau wie übergefühliges Wahrnehmungsvermögen. Es ist etwas wie dieses Spiritualismus. Es ist wie einige von diesen Gemeinden, die glauben, dass fleischlich sind weit weg. Die Dinge, sie sagen, gut, das war für einen anderen Tag, aber sie sind ganz und gar außerhalb davon. Aber beobachte diesen Geist in diese letzten Tage, der den richtigen, echten Geist nachahmen wird. Seht ihr? Und da ist es, wo eure Schwierigkeiten kommen. Ganz genau wie das Echte, seht ihr? Aber er konnte es nicht manifestieren. Er konnte es nicht machen, dass es irgendwie haften blieb. Er konnte es nicht so machen, dass es blieb. Oh Gott, die Menschen kommen her und sagen, ich habe auch den Heiligen Geist bekommen, aber schau, was für Leben sie leben. Es reicht nicht von der einen Erweckung bis zur anderen hin. Von der einen Versammlung bis zur anderen hin. Es ist manifestiert, klar, dass ich es nicht bekommen habe. Wenn ein Mensch geboren ist von dem Geiste Gottes oder einer Frau, dann haben sie die Früchte des Geistes. Sie wandeln gottesfürchtig und sie leben jenes Leben, seht ihr? Sie halten sich fern von den Dingen der Welt und Gott bewegt sich in ihnen und manifestiert sich selbst und beweist, dass er Gott ist, der dort drin wirkt. Der andere ahmt nach, seht ihr? Nachahmung. Und das ist es, was fortwährend getan wird. Immer wieder. Nachahmung. Schau Ismael an und Ismak. Und durch die ganze Zeit hindurch. Nachahmung. Schau diesen Propheten Moses an und schau den Propheten Biliam an. Seht ihr? Und wie sie dann durch die Zeit hindurch hergekommen sind. Schau Judas an. Und schau Jesus an. Und Jesus sagt voraus, dass in diesen letzten Tagen diesen Heiligen Geist das Siegel Gottes sein würde. Nun, was würde das Mahlzeichen des Tieres sein? Würde das Verwerfen sein von dem Siegel Gottes. Denn alle, die das Siegel Gottes nicht haben, hatten das Mahlzeichen des Tieres. Und wenn es zwei geistliche Mahlzeichen gibt, geistliche Mahlzeichen, einen von denen wird dann das wahre Mahlzeichen Gottes sein, das andere wird der Abfall sein. Könnt ihr das sehen? Schau das Mahlzeichen an im Alten Testament. Wenn die Posaune geblasen wurde, das Jubiläum, alle so viele Jahre, dann wurden die Sklaven frei, weil die Posaune tönte. Gut. Ein jeder, der frei sein wollte, konnte hingehen. Aber einige von denen liebte es, Sklaven zu sein. So, dann wurden die zum Altar geführt und zu dem Pfosten von der Gemeinde und an ihrem Ohr durchbohrt. Und dann hatte sie ein Mahlzeichen für immer. Sie mussten immer jenen Meister dienen. Und heute hört ihr die Evangeliumsbotschaft der Wahrheit und nun könnt ihr frei sein, wenn ihr wollt. Gott spricht zu euch. Aber wenn du dann zu dieser Grenzlinie kommst, hier und schaust hinüber und hast Erkenntnis der Wahrheit und dann wendest du dich ab, dann durchbohrt er dein Ohr und du wirst immer ein intellektueller Gläubiger sein. Du wirst religiös sein, zur Gemeinde gehen, aber niemals den Heiligen Geist empfangen. Siehst du, dann wirst du den Rest von deinen Tagen dienen. Nun, das Mahlzeichen des Tieres oder das Siegel Gottes. Und wir kommen so nah heran, oder wir sind so nah heran gekommen. Nun schau, das Wort muss auch von Inspiration begleitet sein, muss inspiriert sein. Es hören, es erkennen und dann dementsprechend handeln. Viele Menschen werden hören, aber werden es nicht erkennen. Gott wird sagen, dies ist jetzt deine Stunde. Aber ich möchte keine heilige Rolle sein. Ich möchte keins davon haben. Ich möchte nichts davon. Seht ihr, sie erkennen es nicht. Wir gehen zu Versammlungen. Der Heilige Geist wird sich herabbewegen. Ich saß vor einigen Tagen dort, als eine Vision hervorkam und genau voraussagte. Ich sagte, hier kommt ein junger Mann. Komm nur hierher. Und ich machte eine Bewegung zu dem Kellner. Du hast ein Herzleiden und du schaust aus nach. Ja, das ist ganz genau richtig. Seht ihr diese Frau dort herkommen? Komm nur hierher. Du hast einen Tumor an der Brust, an der linken Brust. Und du bist in einem sehr schlechten Zustand. Und du bist ein Sünder und hast kein. Das ist ganz genau richtig. Und diese Männer sitzen dort, schauen rum, predigen die alle und sagen, oh, gehe zu einer Versammlung, beobachte, wie der Heilige Geist direkt durch die Versammlung geht, die Geheimnisse des Herzens sagt und solche Sachen und sagen auch, wunderbar, jawohl, siehst du, oh Bruder. Seht ihr, das ist alles an der anderen Seite. Da ist etwas geschehen. Die Frauen werden aber einfach weitermachen, das Gleiche tun und die Männer werden zurückgehen wie ein Hund zu seinem Erbrochenen und ein Schwein zu seinem Gewälze, genau das Gleiche. Seht ihr das nicht? Nun, ich rede jetzt zu. Siehst du, Freund, du musst dir im Klaren darüber sein, in welchem Zustand du bist. Und das ist der Grund, dass ich von diesem Tonband gesagt habe, nur für die Gemeinde. Seht ihr, es ist nur für die Gemeinde. Wenn du aber gerufen bist von dem Licht, unterbricht dann, von der Dunkelheit zu dem Lichte hin, von dem Tode in das Leben hinein, von einer formellen, intellektuellen Fassung von Christus zu einer wiedergeborenen Erfahrung und du wachst über dein Leben, dass es die Dinge der Welt zur Seite legt und du stellst dich für Christus oder setzt dich für Christus ein, ohne Rücksicht auf irgendetwas, dann irgendetwas ist geschehen. Siehst du, da ist irgendetwas in dir, was hungert und sich bewegt, wie es war bei Jakob. Siehst du, du ringst mit dem Herrn und du wandelst dann nachher anders. Irgendetwas ist anders in dir. Du hast dich geändert. Nun, es hat. Aber bevor das geschehen kann, muss es zu dir kommen durch Inspiration. Ich kümmere mich nicht darum, ich könnte hier predigen, bis dass die Haare, die ich noch habe, ausgefallen sind, bis dass meine Schultern krumm sind und ich 90 Jahre alt wäre. Und wenn du auch jeden Tag zuhören würdest, bis dass Gott das lebendig in dir macht, wirst du noch immer in der gleichen Zustand sein. 2 Tage habe ich über diesen gebetet und studiert, seht ihr. Ich sagte, Herr, sollte ich das der Gemeinde sage, irgendetwas sage es. Die Stunde ist da, sage es. Und ich habe das Gefühl, dass er mich bald wegnehmen könnte. Ich möchte, dass ihr es jetzt wisst. Und kein Mensch kann zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, dass mein Vater ihn erst sieht. Oh, ich weiß, du sagst, du hast Gott und Abraham als dein Vater. Aber ich sage euch Folgendes, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, sagt Jesus. Religiöse Männer, Priester, große Männer, ihr seid von dem Teufel, das ist euer Vater, seht ihr? Und beachte die Früchte des Geistes. Nun, seht ihr, es muss in dir lebendig gemacht werden. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Noah sagen würde, weißt du was? Also es muss einfach geschehen und es könnte sein, dass es eines Tages regnen wird, so ich werde hinausgehen und mir eine Arche bauen. Dass, wenn es regnet, gut, dann werde ich in die Arche hineingehen und dann wegtreiben. Und nichts wird mir irgendwie zu schaffen machen. Weil ich werde dann in die Arche gehen und wegtreiben. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Nein, das war es nicht. Wenn es so gewesen wäre, oh, möge die Auserwählte jetzt zuhören. Wenn es so gewesen wäre, dann bei dem ersten Spötter, der herkommen würde, wie die Bibel auch sagte, dass er verspottet wurde, hätte er seinen Hammer hingelegt und wäre weggegangen. Wie die Männer heutzutage tun. Sie fangen an mit Jesus und wenn sie dann hinüberschauen und die Wahrheit sehen, ziehen sie sich zurück. Sie können das nicht aushalten. Wie jene bekannte Evangelist sagte, ich würde meinen Dienst einfach zerreißen, kaputt machen. Aber ich sorge mich nicht um einen Dienst, den der Heilige Geist zerreißen würde. Der sollte dann zerrissen sein. Nun aber seht ihr, es ist Stolz. Zu viel Mensch, zu viel Person. Oh, beachte diese Dinge jetzt. Noah war draußen im Felde und er hörte, er erkannte und handelte dementsprechend. Und ohne Rücksicht darauf, wie viele Spötter herkamen, er braute einfach weiter. Noah, du bist ein heiliger Roller. Das macht mir überhaupt nicht zu schaffen. Er baute einfach darauf los. Er hatte gehört, er hatte erkannt, dass es Gott ist. Und er hat es beurteilt anhand von der Schriftstelle. Und es war so und er baute einfach weiter an seiner Arche, ohne Rücksicht darauf, was geschah. Könnt ihr euch je Folgendes vorstellen, dass Moses unterwegs nach Ägypten eines Tages zu Zipporah sagt, seiner Frau, weißt du was, ich habe etwas von meinem Grammatik aufgeholt. Ich habe ein bisschen von meiner Mathematik wieder aufgeholt und etwas von meiner Geometrie und viele andere Dinge und meine Bildung. Seitdem ich die Schafe dort hinten gehütet habe, habe ich einiges von dem wieder aufgeholt. Ich habe nämlich einen Fehler dort in Ägypten gemacht. Ich denke, ich werde jetzt hingehen und das korrigieren. Nun, bei der ersten Welle, die gegen ihn schlägt, würde er direkt dort gefallen sein. Was hat er aber getan? Er hat alles vergessen, was er je von Geometrie und von seinem Intellekt gewusst hat. Das ist es, was ihm die Schwierigkeiten gebracht hatte. Und das ist es auch, was die Gemeinde heute die Schwierigkeiten bringt. Es gibt zu viele gebildete Prediger, ohne wiedergeboren zu sein von dem Geiste. Männer und Frauen, die es lieben, intellektuelle Vorträge zuzuhören, statt das Predigen von der Kraft und der Auferstehung Jesu Christi. Und das ist es, was uns heute die Schwierigkeiten bereitet. Wir brauchen keine Hochschule und Bildung für Prediger mehr. Wir brauchen gottgerufene Männer, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist und nicht mit irgendeiner menschengemachten Theologie oder irgendeiner Denomination. Wir brauchen gottgerufene Männer. Moses hütete die Schafe und gab sich zufrieden und vergaß es. Er wusste, dass sein Intellekt gefehlt hatte. Er wusste, dass seine Bildung ihn hat fehlen lassen. Er hütete die Schafen, aber dann hatte er gehört, oh, zieh deine Schuhe aus, Moses, die Erde, worauf du stehst, ist heilig. Er hörte darauf. Was war es? Was die Stimme des Engels gesprochen hatte, war schriftgemäß. Er hatte dem Abraham verheißen, sein Vater, ich werde das Volk heimsuchen, nachdem sie hier 400 Jahre gewesen sind. Und ich werde sie durch einen mächtigen Arm hinausführen. Und er erkannte, dass das Gottes Schriftstelle war, die manifestiert wurde. Lass mich hier einen Augenblick anhalten. Lass dieses tief eindringen. Könnt ihr sehen, wovon ich heute rede? Gottes Wort ist direkt vor euch manifestiert worden und ihr realisiert euch das nicht. Denkt jetzt an Sodom und Gomorra. Denkt an die Verheißung des Christus für diesen letzten Tag. Moses erkannte es. Es war schriftgemäß. Es war eine Verheißung. Er hörte, er erkannte. Irgendetwas kam in ihn hinein, Bruder, und er konnte dann gehen. Er handelte. Er konnte dann hingehen und jede Pharao anhalten. Er konnte Plage herbeirufen, wann er das wünschte. Er konnte das Rote Meer öffnen, weil er gehört hatte und er hatte erkannt und er handelte dementsprechend an der Stelle Gottes. Ich werde dein Gott sein und du wirst mein Prophet sein, sagte er. Und er sagte, aber ich kann das nicht tun. Er sagte, gut dann, du wirst Gott sein und lass Aaron dein Prophet sein. Aber du musst sowieso gehen. Er sagte einfach niemals, gut, vielleicht sollte ich mal hingehen und die Sache gerade biegen, in Ordnung bringen. Könnt ihr euch vorstellen, Elia auf dem Berg Karmel, dass er sagte, weißt du, dieses Land ist furchtbar sündig, vielleicht sollte ich mal hingehen und dem Ahab sagen, dass er sich schämen sollte. Vielleicht sollte ich mal auf den Berg gehen dort und mich dort hinsetzen und einfach so lange fasten, bis dass diese Leute krank werden und müde davon, mich dort oben zu sehen, wie ich dort umkomme von Hunger. Nein, nein, das war es nicht. Aber er hörte und er erkannte und handelte dementsprechend. Ich habe den Raben befohlen, dich zu ernähren. Nun, geh auf, geh hin nach Gerith. Und als es dann die Zeit da war für einen Schauplatz zwischen Baal und Gott, sagt er, nun geh hin und hole eure Opfer. Tue alles mit denen, wie ihr wollt und ruft euren Gott an. Und als sie sich dann Einschneidungen machten und eine ganze Menge Fleisch hatten und sprangen und eine ganze Menge Getöse, sagte er, schreie ein bisschen lauter, vielleicht ist er weggegangen, auf der Jagd irgendwo, vielleicht schläft er. Oh, Bruder, gut, denkst du, dass er sagte, ich bin ein Gläubiger in Jehova, so ich kann dies sowieso tun? Oh nein, ahme das nicht nach, nein, nein. Versuche nicht ein Elia zu sein, bis dass Gott dich ruft, ein zu sein. Jawohl, mein Herr, ich bin ein Knecht von Jehova. Und da gibt es 700 von denen dort unten auch, aber keine von denen wagte es, das zu tun. Dann, als er diese Ochse zerlegt hatte und mit Wasser übergossen hatte, sagte er, Herr, ich habe dieses getan nach deinem Befehl. Siehst du, jeder, der es versucht hätte, es würde ein totales Versagen gewesen sein. Gott muss es dir inspirieren, auf Inspiration zu dir bringen. Der Heilige Geist hat es zu bringen und es dir zu manifestieren. Und das ist, was los ist heute. Du kannst nicht hingehen zum Altar und sagen, gut, Halleluja, Halleluja. Herr, ich möchte den Heiligen Geist, Halleluja, Halleluja. Nein. Aber Bruder und Schwester, wenn der Heilige Geist das Wort in dir inspiriert hat, dann wirst du das bekommen, bevor du deinen Sitz verlassen hast. Irgendetwas in dir wird brennen. Prediger brauchen dir dann nicht zu sagen, dies zu tun und jenes zu tun. Die alten Blätter werden einfach abplumpsen. Und die neue Blätter werden rankommen. Es ist dir inspiriert worden, durch Inspiration beigebracht worden. Und du wirst nicht böse auf deinen Prediger, wenn er die Wahrheit von der Bibel predigt. Du wirst das Liebe dich danach ausstrecken. Es ist Nahrung für deine Seele. Sogar Jesus selbst sagte, ich tue nicht das, was ich selbst tun möchte. Der Sohn kann nichts anderes tun, als das, was er den Vater tun sieht. Die Worte, Jesus war selbst Emmanuel, er war Gott auf Erde. Er war das Fleisch, worin Gott wohnte. Er war das Zelt, worunter Gott wohnte. Amen. Aber in dem allen der jungfräulich geborene Sohn Gottes, Emmanuel in der Fülle des Geistes, er hatte nämlich den Geist ohne Maß, und doch in seinem eigenen Fleisch sagte er, ich tue nichts, es sei denn, dass mein Vater es mir erst zeigt. Es ihm erst inspiriert, um es zu tun. Satan sagte, mache doch von diesen Steinen Brot und tue doch ein Wunder. Lass mich doch sehen, dass du das tust. Er sagte, es steht geschrieben, dass der Mensch lebt nicht alleine vom Brot. Oh, aber als die Menge oder eine Menge hungrig war, nahm er 5 Keks und 2 kleine Fische und nährte damit 5000. Oh, Halleluja. Seht ihr, was ich meine? Versuche nicht nachzuahmen. Das ist, was los ist mit Pfingsten heute. Und das ist, was mit der Gemeinde heute los ist. Es gibt zu viele, die versuchen nachzuahmen, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Es gibt so viele, die versuchen, göttliche Heilung nachzuahmen. Es gibt zu viele, die verschiedene Dinge des Herrn versuchen nachzuahmen. Ihr könnt das nicht tun. Diese Dinge kommen durch Auswahl. Gott ruft und du fällst mit diesen Dingen von deinem Mutterschoß. Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Oh, das ist die Wahrheit. Ohne Buße, das ist die Wahrheit. Und du kannst von dir selber nicht etwas machen, was du nicht bist. Und wenn Gott dich ruft, dann bist du die dankbarste Person in der Welt, weil er dich gerufen hat. Das wird dir dann so richtig zur Wirklichkeit. Wie wenn ich erzählen würde, wenn ich Zeit hätte, von diesen Eichhörnchen damals, dass er dabei war, mich umzuwenden. Ich hatte es noch nie vorher gesehen und ich könnte es nicht tun. Hattie sitzt da ganz hinten und schaut mich jetzt an. Wie könnte das je geschehen? Ich hätte das nicht tun können. Aber es wurde inspiriert, es wurde lebendig gemacht. Das Wort wurde gesprochen und es geschah so. Halleluja. Könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus sagt, ich bin da draußen jetzt auf dem Meer, 14 Tage, 14 Nächte, kein Stern, kein Mond, keine Sonne, gar nichts. Ich denke, ich sollte jetzt mal aufstehen und ihnen sagen, dass sie gutes Mut sein sollte, weil Gott wird schon für uns sorgen. Oh, Gott wirkt nicht auf diese Art und Weise. Gott tut das nicht so. Dein Glaube ist schon richtig, Bruder, aber dein Glaube ist auch wunderbar. Aber bis dass diese Sache durch Inspiration zu dir gekommen ist. Oh, da gibt es ein rotes Licht. Und wenn ich sehe, ich sage, gut, ich habe meinen Fuß auf dem Gashebel und ich habe ein Auto und ich kann noch durch dieses rote Licht hindurchfahren, indem ich 180 Kilometer in der Stunde fahre, das ist wahr. Und ich fühle die Kraft unter meinem Fuß. Aber du tust besser daran zu warten, bis dass es grün ist. Halleluja. Versteht ihr, was ich meine? Wenn es grün ist, dann ist das richtig. Wenn die Sache zu dir durch Inspiration gekommen ist und Gott es dir bekannt macht, wie er damals tat, dann ist es gut. Aber bis dass er das tut, haben wir eine Gesellschaft von Judas Einigkeit, die nachahmt. Und daher geht gut, ich bin genauso wie sie sind. Ich bin auch ein Christ. Oh, erinnert ihr euch nicht an den Söhne von Skepha, die hinausgingen und sagten, wir beschwören dich im Namen Jesu, denn Paulus predigt, kommt raus. Der sagte aber, Paulus kenne ich und Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Die Stunde ist gekommen, worin richtig oder Gutes und Böses manifestiert wird. Es zeigt sich in dem Christentum oder ins Christliche heutzutage. Es zeigt sich in den Gemeinden heutzutage. Es zeigt sich heute in den Menschen. Ja, ich halte euch lange, aber ich möchte, dass ihr dieses mitbekommt. Paulus sagte nie, ich glaube, ich werde jetzt mal aufstehen und sagen, gut, seid gutes Mutes. Nein. Was tat er? Er hörte einen Engel. Und er wusste, dass das der gleiche Engel war, der immer zu ihm sprach. Er erkannte das und dann handelte er. Er ging hin und sagte, seid gutes Mutes. Denn der Engel des Herrn, dessen Knecht ich bin, war bei mir diese Nacht und zeigte mir eine Vision, dass nichts auf diesem Schiff verloren gehen wird. Sei gutes Mutes und ist jetzt und alles ist richtig. Amen. Wenn das dir gekommen ist durch Inspiration, also wenn Gott es alles richtig macht. Ich habe hier irgendwo eine Bemerkung, die ich aufgeschrieben hatte, und hier ist es gerade. Wir sind am Ende von allen Dingen. Und lass mich dieses jetzt abschließend so bringen. Ich hoffe, dass Gott irgendetwas euch geoffenbart hat. Alles ist am Ende. Irgendjemand fragt an einem Abend, ich glaube, es war Bruder Fred Softmann, wir fragten uns, wie nah die Endzeit ist oder wie nah wir an der Endzeit sind. Und Bruder Demos Sakayan hatte 5 Tage später gesehen, dass eine Vision manifestiert wurde und geschah. So vollkommen, dass es schien, ihn von der Socke zu bringen. Er rief mich an und er sagte, wie ist Josef? Ich sagte, ist schon gut. Er sagte, ja, sieht er auch Visionen? Ich sage, jawohl. Er erzählte mir nämlich von David, der Sohn von Bruder Wood, dass er von einem Motorrad fallen würde. 3 oder 4 Tage bevor es geschah, ganz genau. Er sagte, ich, weißt du, diese Dinge folgen Familie nach. Ich sagte, gut oder böses, sowohl das eine als das andere folgt Familie nach. Und wir alle redeten ein bisschen und Fred sagte zu mir, wo kommt das her, Bruder Brennan? Ich sagte, schau Fred, lass mich das mal zeigen oder dieses Vornehmen anhand der Natur. Gott wirkt in seiner Natur. Schau, pass auf, was geschah. Die Sonne ging auf im Osten. Das ist die älteste Zivilisation, die wir haben. Das ist China. Wir wissen das alle. Die älteste Zivilisation, die wir haben, ist China. Gut. Und die Zivilisation hat sich mit westwärts bewegt. Und nun, wo würde sie bleiben, wenn du die Westküste verlässt und direkt geradeaus hinübergehst? Nach China gehe, ganz genau. Wir sind am Ende. Die Bibel sagte, der Prophet sagte, es wird ein Tag sein, der noch Tag noch Nacht ist. Während die Sonne rübergeht, aber in der Abendzeit, gerade bevor es hier endet, wird das Licht wieder das gleiche sein. Jesus sagte, es wird einen Frühregen und einen Spätregen geben. Und der Spätregen wird sowohl den Früh- als den Spätregen produzieren zur gleichen Zeit. Wir sind in der Endzeit. Schau hier, lass mich euch was zeigen. Die Politik ist am Ende. Glaubt ihr das? Zeigt mir etwas heute unter Berichtern. Diese Nation ist die schlechteste der Welt. In Korruption und Gottlosigkeit. Wer hat diese Kurierjournalzeitung an jenem Abend gelesen in Louisville? Als alle diese Frauen ausgewählt wurden, aus jeder Nation, die hübscheste Frau in der Nation, um Miss Universum zu sein. Alle haben das getan, nur Russland nicht. Und sie sandte zu Khrushchev hin und habe ihn gefragt, warum nicht. Er sagte, Russland zieht seine Frauen nicht aus, um vor Männer zu laufen. Eine heidnische, ungöttliche Nation bringt solch eine Schande auf uns, die wir uns selbst Christ nennen. Und er sagte, Russland sieht seine Frauen nicht aus, um daher zu gehen. Und du wirst auch niemals Hose oder solches Zeug in Russland sehen. Das ist gottlos. Und wir aber nennen uns selbst Christ. Kein Wunder, dass die Bibel sagte, jeder Tisch ist voll Erbrochenes. Und wem kann ich lehren? Und wer ist an der Brust, von der Brust entwöhnt? Aber Vorschrift wird auf Vorschrift kommen und Gesetz auf Gesetz. Denn mit stammelnder Lippe und anderer Zunge werde ich zu diesem Volk reden, und dies ist die Ruhe. Aber um all diese Dinge wollen sie das nicht hören. Wir haben unsere eigene intellektuelle Auffassung von den Dingen. Und oh, wie könnten wir den ganzen Tag bei diesen Dingen verweilen. Politik ist verdorben. Demokraten, Republikaner und alle. Es ist einfach gemein. Und was ist es? Es ist eine Gesellschaft von Korruption. Jede Person, die da drin arbeitet und die nicht wiedergeboren ist, ist vom Teufel. Der Teufel sagte, jedes Königreich in der Welt gehört mir, und Jesus hat ihm das nie bestritten. Die Welt wird vom Teufel kontrolliert, und jeder Mensch, der in die Regierung für die Regierung arbeitet, wenn er kein Christ ist, dann ist er vom Teufel und arbeitet für den Teufel. Diese Nationen werden alle Jesus Christus zufallen, wenn er kommt. Es wird ein tausendjähriges Reich geben. Schau aber hierher heute, was sie jetzt unternehmen wollen. Sie schreien so sehr über mir, dass ich etwas Geld dort drüber ausgebe für Christen, und wollen mir 20 Jahre Gefängnis geben dafür, dass ich Geld investiere in eine religiöse Bewegung. Aber Whisky und Bier und Zigarette schreiben jedes Jahr einige 10 Millionen Dollar ab, um diese Nation zu verderben. Und ich versuche, Gerechtigkeit zu predigen und in der Tür von Jesus Christus zu stehen, und wollen mich deswegen ins Zuchthaus senden. Und nehmen dann solches Zeug, das gemein ist und böse ist und klug und intelligent, und lasse sie für Fernsehprogrammen es einfach abschreiben, was die Welt doch verdirbt und die Frauen vor die Hunde gehen lässt. Eine von den größten Flüchen, die die Nation je gehabt hat. Und sie kommen damit durch. Sie senden mich ins Zuchthaus, weil ich das Evangelium predige, weil ich einige Dollar hinausbringe, um das Evangelium zu predigen, die die Menschen mir gegeben haben, um das Evangelium damit zu predigen. Ich bin nicht reich und ich kann das einfach nicht ausschreiben. Aber doch wollen sie mich ins Zuchthaus senden. Die Sache beschäftigt mich schon 2 Jahre jetzt, und es wird jetzt bald zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Oh, wie gemein, wie schmutzig. Gott möge gnädig sein. Aber ich möchte dieses eine sagen. Vielleicht will Gott es so haben, bevor er eine Atombombe sendet. Du hast nämlich etwas Verkehrtes zu tun, weißt du. Du hast sein Gesalbter einmal auch anzurühren. Denn um diese gleiche Schriftstelle, es sei denn, unterbricht dann, rühre mein Auserwählter nicht an, das ist richtig. So, wenn es das erfordert, um das Gericht zu bringen, wie es auch geschah in den Tagen von Daniel oder irgendwo anders, dann lass es kommen. Ich bin dein Knecht, Herr, das ist richtig. Oh ja. Die Politik ist gemein, die Nation verdorben. Gut, und worin wollen sie jetzt unsere Soldaten stecken? In kurze Hose. Oh, Politik, Krieg, die Politik ist am Ende. Die Diktatoren sind verkehrt, die Politik ist verkehrt. Warum sind sie nicht geblieben bei einem gottesfürchtigen König, wie Gott ihnen auch gegeben hat, wie ein David? Der große Lord of England sagte, als diese Demokratie geformt wurde, er sagte, das ist alles schon richtig, aber es wird eine Zeit kommen, sagt er, dass das alles nicht sein wird. Es wird alles nur Segeln sein, aber kein Anker, und das ist richtig, er hatte recht. Er sagte, die Politiker, die stehen auf den Seifenboxen an jeder Ecke mit aller Art von verdrehten Dingen, womit sie die Regierung verderben. Und der Mann hatte recht, das ist ganz genau, was im Gange ist. Während ein Mann kann hier hindurchgehen und er kann auch betrunken sein und alles zerreißen, was er will, und er kann dort hindurchgehen, und weil er jedermann kennt, wird nichts davon gesagt. Aber lass nur ein armer Mann oder irgendjemand, der unbekannt ist, versuchen, das zu tun, dann werden sie ihn ins Zuchthaus senden. Verdorbenheit, gemein, Schmutz, 40% von denen sind homosexuell. Denkt darüber nach, Sodom und Gomorra sind wieder da. Da ist die Gruppe, die religiös sein sollte. Ich wundere mich darüber, was stattfinden wird, wenn der nächste Präsident hereinkommt. Gott gab uns einen guten, gottesfürchtigen Mann, der alte Dwight Eisenhower. Und ich schaue aus nach dem Nächsten, was hereinkommt. Und wir könnten eine Ratte bekommen das nächste Mal. Das ist ziemlich sicher. Aber es wird sowieso ein Pharao kommen, der Josef nicht gekannt hat. Da sollt ihr nur an denken. Und ich werde das in einen Augenblick bringen. Die Politik ist verdorben. Wir wissen das. Der Krieg ist am Ende. Oh, sie haben einmal Steine zueinander hingeschleudert. Einander geschlagen, den Kopf eingeschlagen mit steinerner Äxte. Und dann haben sie mit Pfeil und Bogen geschossen. Und dann bekamen sie Gewehren, dann Maschinengewehren. Und dann diese 88er in Deutschland. Und solche große Gewehre bei uns. Und sie warfen Handgranaten und Giftgas. Aber jetzt haben sie den Wasserstoffbombe, die Wasserstoffbombe bekommen. Der Krieg ist am Ende. Jede Nation hat sie. Und was wirst du jetzt noch unternehmen? Jede kleine Nation heute braucht nur noch abzudrücken und das ist alles, was sie zu tun haben und dann geht alles hoch. Der Krieg ist am Ende. Amen. Der Krieg ist am Ende. Die Politik ist am Ende. Die Bildung ist am Ende. Das jugendliche Verbrechertum ist am Ende angelangt und es gibt keine Hoffnung für die Kinder. Sie sind irrsinnig geworden. Du kannst keine Ausbildung bekommen. Du kannst nicht hier zur Schule gehen, um deinen Kindern eine Ausbildung zukommen zu lassen. Er wird ein zwiefaches Kind der Hölle mehr, wenn er rauskommt, als er war, als er reinging. Und ein Lehrer sagt etwas davon, dann wird er umgebracht. Sie werden eine kleine Gruppe formen und dann werden sie hinausgehen und den Lehrer erschießen. Sie werden ihn hinausführen und ihn erhängen. Wir haben 2000 Lehrer verloren. Oh, ein Augenblick. Ich glaube 20.000 Lehrer im letzten Jahr. Nun, ich tadle sie nicht. Also, das möchte ich sowieso nicht tun. Sie haben jetzt Werbeplakate überall. Gib diesen Kindern eine Oberschulausbildung. Sie brauchen das, aber der Teufel hat sie. Der Teufel hat sie. Und es ist nicht einfach nur normal hinauszugehen und gemein zu sein und das Tor herauszuheben und es am Abend vor aller Heiligen in einen Baum zu hängen oder diese kleine Gemeinheit zu tun, wie die Kinder sie tun, oder den Wagen von einem Bauer zu nehmen und ihn auf der Straße zu setzen. Nicht so, aber sie sind irrsinnig. Sie tun Dinge, die Irrsinn sind. Sie erschießen dich, sie töten dich, sie bringen dich um, vergiften dich und alles Mögliche. Das ist die nächste Generation. Auch das Kinderbekommen ist am Ende. Die Frauenschaft, die Mutterschaft. Oh, Geburtskontrolle wird überall ausgeübt. Und kleine Hunden haben die Stelle eingenommen. Moral? Es gibt kein Moral mehr dran. Frauen kleiden sich böse. Ist durch das Fernsehen gekommen. Alle Arten von Nachahmungen von böse Leute aus Hollywood. Alle Arten von Zeug, Mode, alles ist am Ende. Die Bildung ist am Ende. Die Politik ist am Ende. Der Krieg ist am Ende. Die Zivilisation ist am Ende. Alle diese Dinge sind am Ende. Oh, was können wir dann tun? Was ist das Nächste? Wir sind am Ende von allen Dingen. Nun, das Leben der Gemeinde ist am Ende. Die normale Gemeinde, die Gemeinde. Nun, dieses mag euch ein bisschen beibleiben, aber die fleischliche Gemeinde, die Esau-Gemeinde, ist an ihrem Ende angelangt. Was tut sie? Sie geht jetzt in der Richtung oder sie gipfelt sich in einer Vereinigung von Gemeinde, die schließlich sich vereinigen wird mit dem Romanismus, um den Katholizismus zu bekämpfen und der Bericht aber verbessert, oder mit dem Katholizismus, um den Kommunismus zu bekämpfen. Papst Johannes rief alle Kirchengemeinde auf, zurückzukommen. Und sie werden. Und sie werden sich vereinigen ganz genau, was das so spricht, der Herr sagt. Du sagst, gut, warte einen Augenblick, Bruder Brennan. Du kommst aber jetzt von der richtigen Linie weg. Wenn ich das bin, dann hat Gott seine Bibel nicht richtig in Übereinstimmung mit der Linie geschrieben. Du hast ein Micha zu sein in diesem Fall. Moritz Cerullo sagte zu mir an einem Abend, er sagte, wo ist der Antichrist, Bruder Brennan? Die Jude sind der Antichrist. Ich sagte, aber Moritz, und du bist ein Jude? Er sagte, das sind die größten Gotthasser, die es gibt. Ich sagte, Moritz, nicht so. Sag mir in der Schrift, wo der Antichrist aus Jerusalem kommt. Der Antichrist kommt aus Rom, nicht aus Palästina. Er sagte nun, aber schau, ich bin, sie hassen Gott. Ja, hat Gott auch nicht gesagt, dass er ihre Augen verblenden würde, so dass wir einen Tag haben konnten, worin wir sehen? Aber unser Tag wird bald vorüber sein. Er sagte, oh, Bruder Brennan, da habe ich noch nie über nachgedacht. Seht ihr, da ist es. Seht ihr, wir sind am Ende. Die fleischliche Welt, die fleischliche Gemeinde, es ist am Ende. Nun, pass auf, wie dieses sich zuspitzt in eine Föderation, eine Vereinigung von den Kirche oder Gemeinde. Die vereinigten Brüder, die Darbisten, sind in sie hineingegangen. Und die Pfingstler sind, oder Pfingst ist in sie hineingegangen. Und der Rest von denen organisiert sich. Seht ihr? Ihr wart dort unten zwischen den Kanaaniten. Die ganze Zeit zwischen diese Esau-Geister. Sehr religiös, aber vereinigte sich mit der Welt. Kein geistliches Verständnis, nicht imstande zu siegen, nicht von Gott erwählt, um herausgerufen zu werden und getrennt zu sein. Oh, wenn ich dieses nur bekannt machen könnte, wenn ich es nur auf irgendeine Weise hineindrücken könnte, aber sie sehen es nicht. Sie haben Augen und sie können nicht sehen, Ohren und können nicht hören. Oh, warum sind wir so schwer vom Begriff? Nun, hört auf diesem. Alles ist am Ende. Und die geistliche Gemeinde ist an ihrem Ende. Sie kommt zu ihrem Ende. Oh Gott! Schau doch mal zurück dorthin, als sie anfing bei Luther und schüttelte das Geistliche ab. Oder sie schüttelte das Geistliche ab. Und dann mit Wesley, dann kam es zur Heiligung. Dann Pfingste, der Heiligen Geist. Und nun in der Endzeit, der Geist Christi ist so in der Gemeinde, sie tut, oder er tut die gleichen Werke, die er tat, und ist wieder direkt zu dem Haupte gekommen und bereit, um die Gemeinde und Christus zu vereinigen. Und das Kommen des Herrn Jesus und die Auferstehung von den Toten. Wir sind in der Endzeit. Jesus sagt es so. So wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen von dem Sohn des Menschen. Versteht ihr das? Schau die fleischliche Gemeinde an. Schau, wo sie hingehen. Weiter und weiter weg. Schau die geisterfüllte Gemeinde an. Wie sie alle ihre kleine Unsinn abschüttelt und hinaufgeht oder kommt in den Geist. Natürlich die Minderheit. Sie kommt in den Geist hinein, aber bewegt sich in solch eine Stätte hinein, bis sie dorthin kommt, wo der Geist direkt durch sie sich bewegt und sich seinen Weg schafft, bereit, um ihren Herrn zu empfangen. Bereit, um ihren Herrn aufzunehmen. Und der Rest von denen organisiert sich und geht zurück in die Welt, trennt sich ab, geht zurück in eine Föderation, bewegt sich hinauf in eine große Konföderation oder Vereinigung, ein großes Haupt unter dem Katholizismus. Und da ist es, wo ein Bild geformt wird von dem Bild. Ein Abbild ist etwas, was ähnlich ist. Eine Vereinigung von der Gemeinde wird mit dem Katholizismus geformt und die zwei arbeiten zusammen. Die arbeiten zusammen. Wer ist imstande, Krieg zu führen mit dem Tier oder mit seinem Abbild? Ganz bestimmt nicht. Oh, wie könnten wir hier Stunden weitermachen? Nun, lasst mir euch dieses noch sagen und dann wird es Zeit sein, um zu schließen. Ich habe euch ja gesagt, dass es lange sein wird. Aber ich habe gerade das Gefühl, so aufgelöst zu sein oder in alle diese Dinge so ein Ende erreicht zu haben. Als sogar Gott diese Dinge sagte, und er sagte, sag es ihnen, sprech es aus, bleibe nicht länger ruhig, zeig es ihnen. Und wenn sie es nicht aufnehmen, dann das Blut ist nicht mehr an deinen Händen. Die Stunde ist hier, die Zeit, es kommt alles zu einem Ende. Die Welt ist an ihrem Ende, sie kann nicht länger mehr stehen bleiben. Die Kriege sind am Ende, ihr könnt keinen Krieg mehr haben. Wenn du Krieg hast, das geht nicht. Es ist einfach bei dem Ersten, der abdrückt, das ist alles. Politik, es ist faul und ist verdorben. Die Gemeindewelt ist Methodist, Baptist, Presbyterianer, Pfingstler. Es ist wie Schweine, die zu ihrem Gewälze zurückkehren oder Hunde zu ihrem Erbrochenen. Das ist richtig. Ein jeder von denen. Und Gott ruft eine Gemeinde, die auserwählt ist, heraus aus diesem Verdorbenheit. Das ist ganz genau. Esau, sie sagten, wir sind die Gemeinde. Nun, ich zweifle das nicht an. Jakob war der Vater von Esau auch, das richtig unterbricht dann. Ich meine, Isaac war der Vater von Esau und Jakob war sein Bruder von ihm. Aber einer betrachtete das Geburtsrecht als eine Belohnung, der andere hasste es. Der eine hörte, erkannte und handelte dementsprechend, der andere sagte, solange wie ich zur Gemeinde gehe, das und tue, was richtig ist, was macht es aus? Da siehst du es. Nun, ich sage dieses dann abschließend, diese eine Bemerkung noch. Die echte Gemeinde hat jetzt so viel, um für zu leben. Oh, es sollte solch eine Festzeit sein für die echte Gemeinde, für die wahre Gemeinde, für die auserwählte Gemeinde. Wenn du weißt, dass du in deinem Herzen von dem Tode in das Leben hinübergegangen bist, wenn du dich selbst anschaust und siehst, du beobachtest dein Leben und siehst, dass alle diese Dinge der Welt vorübergegangen sind und du bist ein neues Geschöpf geworden, hörst jetzt abschließend ganz genau zu. Du weißt, dass du hinübergegangen bist und dein Leben beweist es auch, an ihre Früchte wird ihr sie kennen. Und dein ganzes Ziel ist Christus und du schaust nach seinem Kommen jede Minute aus. Du wandelst im Geist und du liebst ihn und du siehst, wie er durch dich wirkt. Nichts, was du wünschest zu tun, aber er tut es einfach selbst. Oh, was für eine Zeit. Das erinnert mich an einen Künstler, der nach Rom ging, um Künstler zu werden, ein junger Mann. Und sie beobachtete ihn und er war so ganz anders als die anderen amerikanischen Jungen und Mädchen und die anderen, die dort hergekommen waren, um Künstler zu werden von der Rest der Welt. Und dieser eine junge Mann war außergewöhnlich. Er war ein netter Mensch. Und er fiel auf. Sie hatten große Partys und gingen dort dann hin, wie sie das in Rom haben, und wurden betrunken, wie sie nur sein können. Und ich bin selbst dort gewesen. Ich habe es gesehen, da draußen auf der Straße, Männer und Frauen, wie sie sich benehmen. Sogar in den Parks, sexuelle Geschichten haben sie dort in den Parks ganz offen, schenken dem gar keine Aufmerksamkeit, auch in England und der Rest von denen, seht ihr. Aber das ist nicht schlimmer, als wie es hier ist. Hier ist genau das Gleiche, genauso schlecht. Nur hier wird es ein bisschen mehr zugedeckt um die Polizei und solche Sachen. Aber einfach furchtbar. Gut, dieser eine junge Mann hielt sich selbst fern von dem allen. Wenn sie zu ihren Partys gingen, dann ließ er sie gehen, aber er lehrte, um Künstler zu werden. So eines Tages, ein Aufseher, der Christ war, war da in der Nähe im Museum in diese Kunstgalerie. Er sagte, lasst uns doch mal ein bisschen spazieren, mein Junge. Lasst uns mal ein bisschen gehen. Und ich möchte mal mit dir einen Augenblick reden. Er sagte, gut. So sie gingen einen Hügel hoch und beide hatten die Hände auf der Rücke und gingen den Hügel auch. Und die Sonne ging unten. Und so der alte Mann sagte zu diesem jungen Künstler, er sagte, mein Junge, du bist Amerikaner. Er sagte, ja, das bin ich. Er sagte, und du bist hierher gekommen, um deine Kunstausbildung zu bekommen. Ich nehme an, dass du die Absicht hast, Künstler zu werden. Er sagte, ja, ich plane das, mein Herr. Er sagte, aber ich sehe, dass du Christ bist. Er sagte, ich bin Christ. Er sagte, nun, gut, da gibt es etwas, was ich mal fragen möchte. Ich habe die andere auch gefragt. Aber sie sagen, auch Christ zu sein. Er sagte, was macht dich dann so anders? Was macht dich so anders als der Rest von diesen Jungen von Amerika und diesen Mädchen aus Amerika? Was macht dich so anders? Und doch, ihr alle sagt, Christ zu sein. Er sagte, sehen Sie dort in der Ferne, wie die Sonne untergeht? Er sagte, ja. Er sagte, an der anderen Seite von dem Ozean, in einem bestimmten Staat in Neuengland, in einer bestimmten Stadt in diesem Staat und in einem bestimmten Haus in dieser Stadt, ist ein bestimmtes Mädchen, was ich versprochen habe, Treue ihr gegenüber zu leben. Er sagte, und das ist alles, was in meinen Gedanken ist, um meine Ausbildung als Künstler zu bekommen und dann zurückzukehren zu diesem Mädchen, das Treue zu mir lebt. Er sagte, und darum lebe ich so. Oh, Bruder und Schwester, du magst dich vielleicht wundern, warum wir uns nicht darum kümmern, um das, was sie von uns sagen. Ich kümmere mich nicht darum, was sie sagen. Ich stand mit Fred vor einiger Zeit dort unten in San Juan, in Puerto Rico, und schaute über das Meer und beobachtete, wie auf diesem Korallenriff ungefähr eine halbe Meile außerhalb diese große Welle zerbrachen. Und er sagte, und Flamingos gingen im Garten und so weiter. Er sagte, Bruder Brennan, dies ist wie Himmel. Ich sagte, aber das Meer wird dort ruhig sein, Bruder. Ich sagte, gerade an der anderen Seite drüben von dem Meer, da gibt es eine bestimmte Stelle genannt Himmel. Und da gibt es einen bestimmten genannt Jesus in diesem Himmel. Das ist derjenige, der meine Sünde wegnahm. Und ich versprach ihm, Treue zu ihm zu leben. Und dass ich diese Dinge tun würde, die er möchte, dass ich sie tue. Das ist der Grund, dass ich mich seines Evangeliums nicht schäme. Es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Und das ist es, was mich als Christ anders leben lässt. Er war anders, weil er irgendetwas hatte, wofür er lebte. Lasset uns unsere Häupter einen Augenblick beugen. Mein niedergeschlagener Freund, hast du heute Morgen etwas, wofür du anders lebst, irgendetwas, um dich aus dieser Welt rauszubringen? Irgendetwas, was dir mehr bedeutet, als die ganze Welt ist für Christus leben. Wenn du das nicht bekommen hast, warum empfängst du es nicht jetzt? Gehe nicht einfach zur Gemeinde und sage, ich möchte eine gute Person sein. Tue das nicht. Du möchtest ein Christ sein. Du, wenn es irgendetwas gibt, was schon immer in deinem Herzen gewesen ist, was dir sagt, du bist nicht richtig, aber ich möchte doch richtig sein. Du hast dich schon immer danach gesehnt, etwas zu sein, was du jetzt nicht bist. Ja, weißt du nicht, dass das Gott ist, der nach dich ruft? Wende es deinen Rücken nicht zu. Denn wenn du einmal erleuchtet worden bist und hast die Gelegenheit bekommen und hast es zum letzten Mal abgelehnt, dann bleibt kein Opfer mehr für die Sünde. Mache nicht mit Esau mit. Komm mit Jakob, ohne Rücksicht darauf, was es dir kosten wird. Wenn es dir dein Haus kostet, wenn es dir deine Stellung kostet, dein Mann, deine Frau, wenn es dir deine Kinder kostet, wenn es alles kostet, bekomme dieses Geburtsrecht. Das ist, was zählt. Und wenn du so entsprechend fühlst heute Morgen Und du möchtest dieses Geburtsrecht haben und ich kann es dir nicht geben. Gott kann aber. Und er ist derjenige, der zu dir redet. Möchtest du dann nicht deine Hand heben und sagen, bete für mich, Bruder Brennan? Dieses Geburtsrecht möchte ich. Gott segne dich, überall. Dieses Geburtsrecht, das möchte ich. Unser himmlischer Vater, ich danke dir, alleredelster und heiliger Gott, für alle deine Güte und Barmherzigkeit an die Söhne und Töchter des Menschen. Und wir sind uns im Klaren darüber, dass wir in der Endzeit sind. Nichts kann mehr länger gehen. Wir warten nur noch in geborgter Zeit. Wie es war in den Tagen von Noah, die Langmut Gottes, als die Arche bereit war und als nur 8 Seelen gerettet wurden. Du sagtest, so wird es sein bei dem Kommen von der Sohn des Menschen. Gottes Langmut möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, aber dass sie alle zur Buße kommen möchte. Und heute gibt es in diesem Gebäude, es gibt Männer und Frauen, die ihre Hände gehoben haben, Jungen und Mädchen, Jungen und Alten, haben ihre Hände gehoben und sagen, es gibt irgendetwas, was an mich zerrt. O Gott, möge sie dieses nie von sich stoßen. Möge sie ihre Bildung verkaufen. Möge sie alles verkaufen, was sie haben. Wie dieser Mann, der diesen großen Perl fand. Er war ein bedeutender großer Perl. Er war der größte Perl. Und er verkaufte alle diese kleinen, dass er diesen bedeutenden großen Perl kaufen konnte. Möge sie alles verkaufen, was sie von der Welt haben heute Morgen. Alle ihre Popularität dieser Welt. Diese Frauen sitzen hier, Herr, und viele von denen haben schon oft das Evangelium predigen gehört. Und doch warten sie direkt in die Welt hinein und Mode wie die Welt und Kleidung wie die Welt, gehen zu Partys und Dingen der Welt, haben Teil an weltlichen Dingen und benehmen sich wie die Welt und gebrauchen die Dinge der Welt. Oh Gott, mögen sie sich heute Morgen schämen. Wenn es überhaupt irgendeine Hoffnung in sie gibt, in ihnen gibt oder für sie gibt, Herr, dann wende es heute. Lass dies die Stunde sein. Und diese Männer hier, Herr, oh Gott, sei ihnen gnädig. Viele von denen wandeln noch immer da draußen in den Dingen der Welt. Und verlangen noch immer und erfreuen sich noch immer an den Dingen der Welt. Sünde und Rauchen und Trinken und ein gesellschaftlicher Trunk. Und ein kleines Bier nehmen sie auch noch mit. Oder irgendwas wie das. Oder möchte gelüsten und habe kleine Pin-up-Bilder hängen. Schmutzig gekleidete junge Frauen. Und diese Leiber, wonach sie schauen auf der Straße, dass sie fast die Menschen überfahren, indem sie umschauen und nennen sich selbst Christ. Und wissen, dass die Form von diesem weiblichen Körper vielleicht in 24 Stunden da verfaulen wird im Grabe mit Würmer und Maden durch diesen gut geformten Gefäße von ihrem Körper und ihre Seele dort drüben in der Hölle des Teufels, weil sie so gelebt hat. Und doch stecken sie ihre kleine gefärbte Lippe aus und kichern und lachen dich aus. Gott sei diesen Menschen gnädig. O Herr, lass sie nicht verloren sein. Bitte, hab Barmherzigkeit und sende Barmherzigkeit. Gib sie einem jeden von denen, Herr. Denn du bist der Einzige, der diese Segnung geben kann. Und wenn du sie zum ewigen Leben gerufen hast, möge ihr Herzen offen sein. Und möge sie alles zur Seite legen heute Morgen. Und dann werden sie es annehmen, empfangen. Gewähre es, Vater. Und nun möge der Heilige Geist jetzt in diese Versammlung kommen für die Kranken und Beladenen. Und lass diesen Menschen sehen, dass diese Botschaft, die heute Morgen gepredigt worden ist, dass das Kommen und alles am Ende ist und sogar Jesus wirkt in seiner Gemeinde. Und lass es jetzt geschehen, Herr, dass du diese Menschen in deine Hände hineinnehmen kannst. Und wenn sie dann sehen, dass der Heilige Geist wirkt und sich unter dem Volk bewegt, möge die Botschaft, die ich gepredigt habe, bestätigt sein. Dass wir in der Endzeit sein. Möge sie es hören. Sie habe es gehört. Und möge sie erkennen, dass der gleiche Jesus in der Art und Weise, wie es tat in seinem Tag, hier es tut durch seine Gemeinde in diesem letzten Tag.
Und dann möge sie handeln, indem sie ihr Leben und Leib geben und ihre Seele und ihre Geister an ihm. Ich gebe sie dir, Herr, im Namen Jesu. Nun im Gebäude, wo die Menschen sind. Ich sandte Billy heute Morgen, um Gebetskarte rauszugeben. Und er, und dann ist eine freie Stelle auf dem Band. Und die Predigt geht jetzt weiter mit der Unterscheidungsdienst. Bist du krank und beladen? Wenn Gott es mir offenbaren wird, wie er steht bei der Frau in der Quelle und mir sagen wird, was dein Kummer ist oder irgendetwas von dir, wovon du weißt, dass ich das nicht weiß, würde es dir Glauben haben lassen, um Gott zu glauben, und würde es den Rest Glauben haben lassen? Ist dies das erste Mal, dass wir uns treffen? Die Frau sagt, nein. Gut, du siehst, hast mich aber vorher gesehen. Aber ich bin dir fremd. Ist das richtig? Gut. Möge der Herr Gott deine Bitte gewähren. Nun, ist es Wirklichkeit oder nicht? Oh, rufet nur eure intellektuelle Religion an und Baal. Er sagte, wo ist er? Elia auf den Berg Karmel sagte, wo ist Baal? Wo? Mach ihn wach. Du brauchst aber Jesus nicht aufzuwachen. Er ist fortwährend wach. Er ist immer gegenwärtig, immer lebendig und immer imstande. Derselbe gestern, heute und für immer. Amen. Gott bleibt Gott. Glaubst du, dass dein Herz leider dich verlassen wird und du gesund werden wirst? Du bist nicht von hier. Geh nur zurück nach Lexington und sag den Menschen, welche große Dinge der Herr an dich getan hat. Siehst du? Es geht über den Köpfen von den Leuten hinweg. Sie werden es nie mitbekommen. Eine lebendige Gemeinde wird es ganz schnell aufgreifen und wissen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes hier ist. Irgendjemand hinten hat ihre Hand gehoben. Warst du es, Dame? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was dein Kummer ist? Diese Alte unterbricht dann. Der Bruder da draußen am Ende, ich glaube, er sprach vorher. Glaubst du, Bruder? Tust du? Dann wird das Hautleiden dich verlassen. Du wirst gut werden, gesund werden. Glaubst du das? Hast du es angenommen auf Heilung? Hebe deine Hand, wenn du es angenommen hast. Gut. Er ist mir fremd. Du weißt das, Bett. Eine Dame schaut dort und betet und schaut mich an, sagte, sie war ein Fremdling. Glaubst du, dass dieser hohe Blutdruck dich verlassen wird? Das ist richtig, ist nicht so? Hebe deine Hand, wenn das richtig ist. Gut. Habe Glaube in Gott. Seht ihr, was ich meine? Wie mit einigen von euch Leute, die ihr mich kennt. Ihr habt etwas auf eurem Herzen. Hebt eure Hände. Seht ihr so viele von denen? Nun, ich kann das nicht ausmachen. Es hat einfach Herz zu kommen. Weißt du, es ist euer Glaube. Joshi Bruce. Ich sehe sie dort sitzen. Du hast immer versucht, irgendetwas für irgendjemand zu finden, Georgie. Du wurdest geheilt von Krebs, da gibt es keine Frage in deiner Gedanken. An dem Tag, dass du zu diesem Tabernakel kamst und dort drüber durch die Tür gingst, kam der Heilige Geist auf mich und sagte mir direkt dort irgendeine Handlung, die niemand in der Welt kannte als du, als nur du und Gott und eine andere Person. Ist das richtig? Das ist richtig. Du hast mich geglaubt, ist nicht so, Georgie? Du hast etwas auf deinem Herzen, Georgie. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was auf deinem Herzen ist? Wird das der Rest von euch Leute, die mich kennt, auch glauben lassen? Ich kenne Georgie, aber sie denkt an irgendetwas. Sie hat zwei Leute, die weit von hier entfernt sind, wofür sie betet. Beide von denen leben in Corydon. Das ist richtig. Und dann hat sie hier eine Person, einen Mann, wofür sie betet, die hier draußen im Krankenhaus ist. Und du betest nicht so sehr um seine Heilung, sondern um die Rettung von seiner Seele. Das ist so, spricht der Herr. Das ist richtig. Ist das richtig, Georgie? Das ist ganz genau richtig. Irgendjemand ganz hinten hat seine Hand gehoben, ganz hinten, hinten dort. Was ist mit dir? Hast du deine Hand gehoben? Du bist mir fremd? Dieser Mann sitzt hier und schaut mich an. Ich kenne dich nicht. Glaubst du, dass ich Gottes Prophet bin, Gottes Knecht? Glaubst du, dass der Heilige Geist die Wahrheit sagt? Glaubst du das? Wenn du das glauben wirst, dann kannst du bitten. Das ist das Einzige, was du hast. Weil du leidest an Krebs, das ist richtig. Du bist nicht von dieser Stadt, du bist von New Albany, das ist richtig, du hast Krebs. Und wenn du von ganzem Herzen glauben wirst, wirst du gesund werden. Wirst du das annehmen? Hebe deine Hand, gesegnet sei den Herrn. Ich glaube, die Frau da draußen mit dieser weiß aussehenden Hut auf ihrem Haupt, das ist eine farbige Dame, hat ihre Hand gehoben. Gut. Ich habe bis jetzt noch keine farbige Person gehabt. Glaubst du, Dame? Gut, mein Herr, glaubst von ganzem Herzen. Du hast ein Herzleiden, ein Magenleiden und Komplikationen. Irgendjemand brachte dich hierher heute Morgen. Das ist so, spricht der Herr. Ist das richtig, Dame? Wenn das richtig ist, dann winke mit diesem Taschentuch, das du in deiner Hand hast, so dass die Menschen es sehen werden. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Hast du deine Hand gehoben? Bin ich dir fremd? Und du bist mir fremd. Glaubst du, dass Gott mich kennt oder dass Gott dich kennt? Glaubst du, dass er mir sagen kann, was auf deinem Herzen ist? Du betest für irgendjemand. Es ist dein Vater und er hat ein Herzleiden. Das ist richtig. Und du suchst nach der Taufe des Heiligen Geistes. So spricht der Herr. Wenn du glauben kannst. Wie ist es mit der kleinen Dame mit ihrer Hand so gehoben? Glaubst du, dein Kummer ist diesen Ausschlag an deiner Hand, aber du betest für ein Enkelkind, das ist richtig. Das Kind ist nicht normal, das ist wahr, ist nicht so, Dame? Und du glaubst von ganzem Herzen für das Kind. Nun, ich sagte Kind, aber warte einen Augenblick, oh, da ist es. Dein Sohn hatte einen Autounfall. Und ist verkrüppelt. Nun, ich kenne dich nicht, Dame, aber das ist die Wahrheit. Wenn das richtig ist, dann hebe deine Hand. Nun, wer ist hier? Wer ist es? Ich bin es nicht. Wie könnte ich das tun? Seid nun nicht empfindungslos für den Geist, für geistliche Dinge. Es ist Gott, der hier ist. Der Heilige Geist, den ihr wollt. Glaubt ihr es jetzt? Glaubt ihr es jetzt? Gut, dann empfange es auch jetzt. Jetzt ist die Zeit, um es aufzunehmen. Glaubt es von ganzem Herzen. Und ihr, die ihr krank und beladen seid, ich kann nicht heilen. Kein Mensch kann heilen. Ich kann den Heiligen Geist nicht geben. Aber der, der das kann, kann heilen und den Heiligen Geist geben. Der ist hier. Er ist derjenige, der das tut. Und nun beuget euer Häupter. Ihr glaubt gerade jetzt, nun, während ich bete für diesen Taschentücher. Unser himmlischer Vater, soweit wie ich weiß, habe ich jeden durchgenommen, der hier fremd war, soweit wie ich mich wach fühlte und es ausgab. Und ich fühlte die Führung, dass diesmal vielleicht die Auserwählte es gesehen habe. Möge ein jeder von denen her, der gerufen wurde und dem erlaubt worden war, um gerufen zu sein durch den Heiligen Geist, etwas ihr Glauben, sie hatten mehr Glaube, einige von denen, dann sie dachte, dass sie hatten. Und sie fangen einfach in ihren Herzen an. Und die Frau, die einmal sein Gewand anrührte, als er vorüberkam, und er wandte sich um und sagte, wer hat mich angerührt? Und sie sagte, gut, jeder Mann rührt dich an. Er sagte, aber ich bemerke, ich wurde schwach. Und er fand die kleine Frau raus und sagte ihr, dass sie Blutungen hatte und ihr Glaube hatte sie gesund gemacht. Und die Bibel sagte, dass er noch immer heute ein Hohepriester ist, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Die Schrift sagte, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und wenn er derselbe ist und der gleiche Hohepriester, dann wird er sich auch genauso benehmen und das Gleiche tun. Und möge die Menschen sehen, dass diese geisterfüllte Gemeinde jetzt zu einem Gipfel kommt. Christus ist im Begriff zu kommen und seine Gemeinde zu nehmen. seine letzte große Zeichen, wie es war in den Tagen von Sodom. Der sprach, kannte Sarah, sagte er, es muss Abraham heißen, und wusste, dass er eine Frau hatte, die Sarah hieß. Er erkannte, dass sie im Zelt lachte. Er sagte, das wird ein Zeichen sein. Wenn du das siehst, bedenke, jene Generation wird nicht vorbeigehen, bis dies alles erfüllt ist. Hier ist es, wir sind am Ende. Gewähre, Herr, dass jede kranke Person hier wisse mag, dass der lebendige Jesus Christus gegenwärtig ist. Möge diese Taschentücher gesegnet sein für jede kranken Leib, wohin sie gebracht werde, gehe. Ich schelte den Teufel für diese Menschen und ich werfe ihn durch den Geist Gottes im Glaube, werfe ich jeden Schatten von Zweifel hinaus. Und möge jede Person hier, die vorherbestimmt ist zum ewigen Leben, es in diesem Stunde empfangen. Möge jeder Aberglaube, jede kleine Funke, jedes kleines Ding der Welt, jede kleine Bürde, wie die Bibel das sagt, lasset uns jede Bürde zur Seite legen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, dass wir laufen mögen mit Geduld den Wettlauf, der vor uns liegt. Und ausschauen, aufschauen, zu wem hin? Zu der Gemeinde, zu einer Organisation, zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der jetzt hier ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Schau zu ihm hin, der. Nun, wir haben nicht nur Worten genommen, wovon wir wissen, dass die wahr sind, aber jene Worte sind Wirklichkeit zu uns geworden heute Morgen. Dieser gleiche Jesus, der starb, ist nicht tot, er stand wieder auf und 2000 Jahre später bringt er seine Gemeinde zu einem Gipfel. Der Geist von Judas wirkt unter ihnen, aber möge sie jede andere Lehre zur Seite legen, alles in dieser Stunde und ihn empfangen. Möge sie hören, was sie getan habe während der Predigt. Möge sie jetzt erkennen, dass die Worte, die sie gehört habe, manifestiert worden sind. Und sie erkenne es, dass es der Christus ist. Und möge sie jetzt handeln, dementsprechend handeln, es annehmen, aufnehmen und aufstehen, ihr Zeugnis ablegen und in das Königreich Gottes hineingehen, indem sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Möge die Kranke geheilt sein, möge die Beladene geheilt sein. Möge den Wunsch von jedem Herzen richtig gemacht sein, erfüllt sein. Gewähre es, allmächtiger Gott. Und nun mit unserer Häupter gebeugt und unser Herz geöffnet, gib dir selbst eine Zeit des Gebets. Gerade jetzt vorher, denke ich, vor der Tauffeier, die jetzt kommt, gerade vor diese Dinge. Es wird noch eine Versammlung heute Abend geben. Und nun, bedenke, lass diese Gelegenheit nicht vorübergehen. Ich bin hier jetzt 2,5 Stunden oder noch mehr gewesen und habe versucht, meine Zeit dafür zu nehmen, um das Evangelium zu bringen und es ganz klar auszulegen. Und jetzt kommen wir zum Ende hin. Und gerade mein Text, höre, erkenne, und dementsprechend handeln, lasst das nicht über eure Köpfe hinweggehen. Ihr habt es jetzt gehört. Habt ihr auch erkannt, dass seine Gegenwart hier ist? Weißt du, dass er es ist, der dich ruft? Dann handle dementsprechend. Gott sei mit euch. Habe jetzt eine Zeit des Gebets. Bruder Neville, du schließt jetzt mit Gebet und mach nur weiter und bete. Bruder Neville betet dann. Himmlischer Vater, wir sind dankbar heute Morgen für diese Botschaft, die hervorgekommen ist durch die Lippe von deinem Knecht. Wir möchten Gott, dass du uns hilfst, um ehrfürchtig und ernst genug zu sein, um den Wert zu erkennen von dieser himmlisch gesandten Botschaft.